Verräter. Überall Verräter. Ich hab die Schnauze voll. Alles ist im Eimer. Die Jungs von Red haben viel zu viele Biere. Immanuel ist nach wie vor der Herr über planeteternia.de. Und das Schlimmste ist, der Chrissy ist aus der Höhle entkommen. Durch deinen Betrug.
Ja, Evil Olli. Ja, da hast du natürlich recht. Tut mir leid, das war irgendwie ein ärgerlicher Fehler.
Allerdings. Aber ich hab schon wieder einen neuen Plan.
Einen neuen Plan? Ja, was für einen neuen Plan?
Denkst du, ich lerne nicht aus meinen Fehlern und verrate dir den Plan noch einmal? Du Dummkopf!
Ja, wäre nicht das erste Mal.
Ja, du hast vollkommen recht. Denn ich bin ein eingebildeter, narzisstischer Schurke mit Hang zur notorischen Selbstüberschätzung. Also pass gut auf, ich verrate es dir. Aber du sagst es niemanden. Es geht um den Hexenturm.
Ein Hexenturm?
Ja, ein Hexenturm. Von ihm hängt alles ab. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss zu Thomas in die Zentrale funken. Es geht um die Sippe der Schlangenmenschen.
Was? Schlangen? Ah, ich mag Schlangen nicht. Ich hasse Schlangen, genauso wie Spinnen. Da verziehe ich mich lieber und ja, ich suche mal meine Elektronenpeitsche. Die ist mir sowieso seit Folge 5 irgendwie abhanden gekommen. Mal schauen, wo sie ist. Ja, diese Elektronenpeitsche, die habe ich jetzt schon überall gesucht. Wo ist sie denn? Ja, aber was ist denn das? Was ist denn da im Himmel? Kometen! Oh, ja, wie sie leuchten. Aber die kommen ja direkt auf mich zu. Ich muss weg hier. Das gibt eine Katastrophe. Hilfe! Hilfe! Es ist vorbei. Die Kometen sind jetzt unten. Oh, da hätte aber nicht viel gefehlt und sie hätten mich getroffen. Da drüben sind sie aufgeprallt. Ja, das muss ich mir mal angucken. Ah, ja, was ist denn das? Der Stein, er bewegt sich. Aber das ist doch nicht möglich. Der Komet bricht auseinander, das gibt's doch nicht. Oh, er zerbricht und der andere auch. Das ist unheimlich. Was hat denn das zu bedeuten?
Fürchte dich nicht. Mein Name ist Tobi und ich bin der Mutu-Dad. Und das sind meine Töchter, Rokona und Rokonita.
Hallo!
Wer seid ihr? Woher kommt ihr?
Ach, viele Fragen auf einmal. Wie wär's, wenn du uns mal was zum Futtern anbieten würdest? Und Durst haben wir auch. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Als Kometen sind wir durch den Weltraum geflogen und dann plötzlich haben wir einen Funkspruch aufgefangen. Er kam von Evil Olli.
Ging es dabei um das Geheimnis des Hexenturms, in dem sich der gewaltige Machtschädel verbirgt, mit dessen Hilfe Evil Olli die Macht an sich reißen wird?
Nein. Eigentlich ging es um die Schlangenmenschen, aber das klingt echt auch ziemlich gefährlich. Aber apropos Machtschädel, da fällt mir ein, ich muss schnell ins Machtschädel-Podcast-Studio, um Alarmstufe Rot durchzugeben. Danke für deine Warnung.
Motodad im Machtschädel? Ha! Das wird mit Sicherheit seine schwerste Stunde. Oder sagen wir besser, seine schwersten 2 oder 3 Stunden.
herzlich willkommen, liebe Masters-Fans. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich habt ihr alle Tilas Verrat gut verdaut und seid bereit für Borkos schwerste Stunde. Tja, Tila, wir sind bereit, aber zur Sicherheit haben wir uns trotzdem Beistand geholt, oder? Was sagst du, Tila? Hallo erstmal.
Ja, hallo Olli, hallo liebe Hörer da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, liebe Leute, jetzt muss ich wirklich viel Pathos in die Stimme legen, denn heute haben wir einen Gast, der kennt den Moto-Kosmos wie kein zweiter. Er steht auf YouTube den Moto-Fandom mit Rat und Tat zur Seite, sei es durch seine sehr populären Comic-Lesungen, durch seine Reviews oder Unboxing-Videos. Ja, und wer seinen Videos folgt und seiner ruhigen, friedvollen Stimme lauscht und von seinen Erfahrungen bereichert sich dann aufmacht, das Eternia Playset aufzubauen oder seinem Horror-Duck neue Beingummis zu verpassen, ja, der wird ihn wahrnehmen wie einen Vater, wie einen väterlichen Freund, dem man in stiller Dankbarkeit verbunden bleibt. Ja, liebe Hörer da draußen, heute ist niemand geringer bei uns zu Tast als der einzig wahre und wahrhaftige Motodad Tobi. Herzlich willkommen im Machtschädel.
Vielen Dank, mein lieber Scholli. Ich würde ja gerne rot anlaufen, aber es wird ja keiner sehen. Dankeschön für die tolle Begrüßung und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, das war jetzt mal dick aufgetragen, aber das passt ja. Also ich war gestern, ich habe in deine Videos reingeguckt und war wirklich begeistert für jeden Masters-Fan. Wirklich tolle Infos, die du da mit dem gesamten Fandom teilst.
Dankeschön.
Auf jeden Fall, wir lieben deine Videos und sollte es irgendjemanden geben, der uns hört und dich noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, vielleicht magst du dich ganz kurz mal mit ein paar Sätzen vorstellen, Tobi.
Ja, sehr gerne. Also ich bin der Tobi, der aka Motodad. Ich bin alleinerziehender Papa von meinen zwei wundervollen Töchtern, die immer im Off in den Videos Hallo und manchmal auch was anderes sagen und vor allem dann auch Tschüss am Ende der Videos. Und ihr habt es ja eben schon gesagt, ich mache Unboxings. Ich habe vor kurzem angefangen, die Minicomics zu lesen, also eine richtige Lesung zu machen, auch mit Bebilderung natürlich. Ich mache Reviews, alles im Bereich Moto, ab und zu mal ein bisschen off-topic. Und lieber Zuhörer, findest mich unter Facebook Motodad, YouTube Motodad und Instagram Motodad. Und vielleicht kommen die Lesungen demnächst auch nochmal auf irgendwelche Podcast-Streams, das ist aber noch nicht klar. Schauen wir mal.
Super Sache. Na, also da hier natürlich auch von unserer Seite der Aufruf, dem Motodad zu folgen und seine Videos zu liken. Das hilft ihm. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr das gerne auch bei uns bei den Podcasts machen. Auf YouTube haben wir eigentlich noch ganz, ganz wenige. Die werden übrigens nicht unter Machtschädel veröffentlicht, sondern unter meinem Namen. Das ist Hauser Oliver auf YouTube. Und da gibt's auch die anderen Podcasts von Die rechte und die linke Hand des Podcasts, die ich mit dem Christian mache, die Helden werden hier besprochen, Helden unserer Kindheit und unserer Jugend. Auch da seid ihr herzlich eingeladen, dass ihr uns besucht und die eine oder andere Podcast-Folge euch dann anhört über den YouTube-Kanal oder die Streaming-Plattform eures Vertrauens. So, und jetzt bevor wir loslegen, Tobi, du als Motodad, eine kleine, lustige, kurze, nette Anekdote aus meinem Privatleben. Mein Sohn und für dich, Dida, wir beide sind ja auch Motodads, ja, wir haben ja auch richtig. Kinder. Und meiner hat so circa jetzt, also vor einigen Monaten, jetzt wird er bald 4, hat er die Masters entdeckt und spielt dementsprechend natürlich ganz anders damit als die größeren Kinder und er findet dabei ganz, ganz lustige und witzige Sachen. Zum Beispiel, ich habe es auch auf Facebook mal gepostet, nennt er den Faker Nacht-He-Man und das finde ich genial. Das finde ich so cool. Dann vertauscht er natürlich gern die Köpfe und so und dann erfindet er eben solche lustigen Namen für die Figuren und für die einzelnen
Masters und dann letztens hat er gesagt, Papa, ich habe die Sauberkraft, weil ich bin immer so sauber.
Ja, nach dem Duschen hat er die Sauberkraft.
Ja, ja, genau so. Ja. Ja. Also er hat die Sauberkraft.
Ja.
Das hat mir sehr, sehr. Hast du auch mit deinen Kids solche netten Erlebnisse gehabt, dass sie da irgendwie die für uns so bekannten Zeilen irgendwie anders interpretieren oder unsere ganzen Figuren?
Ja,
irgendwie anders machen.
Kann ich mich jetzt nicht direkt an etwas erinnern, wo ich jetzt woran ich jetzt denken habe müssen, ist, dass mir wirklich die Videos vom Moto Dad vor ein paar Jahren gefehlt haben, nämlich als mein Sohn damals mit meinen alten Vintage Masters gespielt hat und eben genau bei drei oder vier Figuren die Beine abgefallen sind. Die liegen jetzt immer noch ohne Beine in der Spielschachtel. Werde ich mal gucken, ob ich so Beingummis bestellen kann und dann werde ich mich aufmachen. Auch meinem Hordak und auch He-Man sind die Beine abgefallen. Das ist natürlich fatal, dass die wieder stehen können.
Oder du packst sie in ein Paket und schickst sie mir, ich mache dir die Beine dran und schickst sie dir wieder zurück. Das können wir gerne. Ich habe das tatsächlich schon für ein paar. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst habe ich morgen die ganze Bude voller Pakete.
Genau.
Aber ich habe das tatsächlich schon für ein paar Follower von mir gemacht. Die haben mir dann ihre Sachen geschickt und dann habe ich das gemacht. Das macht mir Freude. Also wenn ich dich da unterstützen kann. Gerne.
Genau. Ja, cool. Ja, da reden wir nachher noch.
Aber vielleicht nochmal ein Zusatz zu deiner Geschichte, Olli. Man sieht auch 40 Jahre danach noch, wie die Masters die Kreativität von Kindern fördern. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk dieser Toyline, dieses Franchise, dass wir durch diese Figuren so viele wundervolle kreative Momente bei den Kindern auch heute noch bekommen. Und das finde ich großartig, dass das 40 Jahre lang funktioniert. Das ist fantastisch.
Richtig, das ist auf jeden Fall die Quintessenz.
Ja.
Und das ist wirklich schön mit anzusehen. Und ich freue mich schon, was da in den nächsten Jahren auf mich noch zukommt. Bevor wir jetzt loslegen, ist mir noch was wichtig. Und zwar, wir haben noch von einem Hörer ein Feedback bekommen. Und zwar wieder von Mario, der ja jedes Mal mit mir dann im E-Mail-Austausch ist nach jeder Folge. Das freut mich sehr und da möchte ich auch alle anderen einladen. Schreibt uns gerne, kommentiert, das ist super. Und er hat uns bei der letzten Folge für die letzte Folge noch darauf aufmerksam gemacht, dass bei Thielers Verrat Thieler es doch gewesen sein muss, die Man at Arms etwas ins Essen gemischt hat. Das wollte ich noch nachreichen, denn auf die Idee wäre ich eigentlich gar nicht gekommen, aber ist eigentlich liegt das auf der Hand, Dieter, oder?
Ja, kann ich einiges abgewinnen, wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass der Maler mitgeholfen hat, ich traue es der Thiele jetzt nicht zu, dass sie ihren eigenen Ziehvater vergiftet. Maler wollte halt einfach den Diebstahl oder den Rahmen schaffen für so dass Thieler das Schwert entwenden kann und hat da mal den Man-at-Arms etwas in den Tee reingetropft wahrscheinlich oder ins Bier. Weiß nicht, was der Man-at-Arms so trinkt.
Wein, die trinken immer Wein. Auf
Stimmt, Italien. Die trinken immer Wein.
Stimmt, richtig, ja.
Also glaube ich schon. Das würde ich jetzt Thieler nicht unterstellen. Aber natürlich, also Man-at-Arms ist krank und sie ist irgendwo und jetzt gar nicht besorgt bei ihm. Das kann man hier ankreiden, ja.
Ja, na, lassen wir das im Raum stehen. Auch hier ist natürlich jedem seine Fantasie selbst überlassen. Aber freut mich, wenn dann so ein spannendes und für mich auch erweiterndes Feedback kommt, was mich dann auch nochmal zum Nachdenken im Nachhinein gebracht hat.
Ja, das ist natürlich super. Also liebe Gemeinde, liebe Fangemeinde, also wir freuen uns
immer. Bürgermeister Dieter.
wir freuen uns immer, wenn ihr uns dazu anregt, auch noch ein bisschen genauer nachzudenken. Also lieber Mario, vielen Dank für dein Feedback. Das freut uns sehr.
Und wie wir immer sagen, wenn es losgeht, let's go, lieber Dieter, lieber Tobi. Seid ihr bereit?
Jawohl.
Natürlich.
Dann reden wir mal über das Cover, Tobi. Was siehst du denn hier auf diesem Cover? Beschreibe es uns doch bitte mal ein bisschen.
Ja, also neben dem Masters-Logo und dem Titel Orcus Schwerste Stunde, also die Standardelemente da drauf, haben wir im Hintergrund eine Ruine, ja, wo ein großer Totenschädel drin liegt, und auf diese Ruine schaut Orko mit ausgestreckten Händen, und Prinz Adam ist nochmal ein ganzes Stück weiter vorne in der Szenerie und scheint einen Faustschlag zu machen. Sagen wir es mal so. Prinz Adam sieht man von vorne, Orko von hinten. Das ist das, was wir sehen. Und das Ganze ist in einer Landschaft, die verschwommen ist, aber nicht ganz klar. Man könnte vielleicht meinen, es ist in einer Art Wüste oder so. Aber ja, das ist das, was ich da drauf sehe.
Mhm. Auf jeden Fall eine ziemlich graue Umgebung, würde ich sagen.
Richtig, genau.
Genau, und wie gefällt dir das, Dieter? Was sagst du zu diesem Cover? Gut gelungen?
Also, zumindest hat es mit der Folge zu tun, das ja. Ist schon mal gut. Es wird sogar erstaunlich viel verraten, weil das erfährt man ja eigentlich ganz zum Schluss erst, dass eben da so ein gewaltiger Totenschädel sich in dem Turm verbirgt. Also, wer jetzt das Cover natürlich schon gesehen hat und dann mal hört, okay, da wird von einem Hexenturm geredet, der vermutet natürlich dann von dem Bild her schon, dass sich da der Schädel da drin befindet. Also das ist doch etwas überraschend. Ja, Orko sieht so aus, als würde er hier den Schädel auch irgendwie beschwören. Zumindest interpretiere ich so seine Hand in Richtung des Schädels. Was ich nicht ganz verstehe, man sieht auch so, wie sagt man da, so Bewegungslinien, wie wenn eben Orko die Hände so ein bisschen auf und ab bewegt und Adam, so wie wenn er irgendwie was wegwischen oder wegwerfen würde. Adam verstehe ich hier nicht so ganz auf dem Cover, was er hier geplant hat. Mhm. Aber vielleicht spannt er ja gerade das unsichtbare Katapult oder so.
So wirkt es fast. Ja, vielleicht hat man sich auch gedacht bei diesem, weil Adam ist ja schon eine sehr zentrale Schlüsselfigur in diesem Hörspiel, und dass man natürlich diese wichtige Szene mit dem Katapult jetzt, wenn man schon den Schädel mit dem kaputten Turm zeigt, aber er hat ja schon eine kämpferische Pose fast, also eine Heldenpose, so ein Stück weit, die er einnimmt, und hat es vielleicht versucht, damit zu stilisieren, dass hier Adam der große Held vielleicht ist. Aber wer weiß, man müsste den Zeichner oder Maler finden und ihn mal fragen, was er sich dabei gedacht hat.
Die Maler müsste man finden, sagst du?
Die Maler, ja, von der vorhergehenden Folge, genau. Die Maler. Genau.
Haltet ihr prinzipiell, das möchte ich euch auch noch fragen, von dem Titel? Ich finde den Titel ja nicht besonders passend für die Folge, weil Orkus Probleme nicht der Hauptteil des Plots sind. Der Hauptteil ist eindeutig diese Reise zu den Grauen und dieser Hexenturm und das Brechen der Magie des Hexenturms. Orkos Probleme sind halt eine zusätzliche Baustelle. Aber ist das für euch, ist euch das auch irgendwie aufgefallen? Oder Dieter?
Ja, also sehe ich ganz genauso. In Wahrheit, man müsste nur ein Wort tauschen, dann würde es wie die Faust aufs Auge passen, nämlich Adams schwerste Stunde. Also warum man hier Orko sozusagen dem Vorzug gibt, verstehe ich nicht, weil ja klar, es ist die ganze Magie unterbunden durch den Hexenturm, aber Adam, das werden wir auch nachher noch besprechen, der leidet ja wirklich, der ist verzweifelt, zum ersten Mal kann er sich nicht in He-Man verwandeln, und Adam die zentrale Figur hier, also ja. Ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum man den Titel so gewählt hat. So sehr ich Orko auch mag und ich mich immer freue, wenn er in den Mittelpunkt gerückt wird, aber hier hätte es sich Adam verdient. Ganz klar.
Tobi, für dich?
Ja, sehe ich genauso. Also der Titel ist wohl von allen Hörspielen mitunter der am schwächsten gewählte zum Inhalt des Hörspiels. Ich habe keine Erklärung, auch keine Vermutung, warum dieser Titel so gewählt wurde. Er hat natürlich es sehr schwer, er verliert, er kann nicht mehr zaubern, er kann nicht mehr beamen, das ist sicherlich nicht einfach, aber ja, wie es der Dieter schon gesagt hat, es ist nicht der zentrale Plot des Hörspiels, sondern es ist ein Teil, ich würde mal vielleicht sagen 20%, also das, im Hörspiel geht es ja darum, dass die, dass alles Zaubermäßige nicht mehr funktioniert, auch die Verwandlung und so weiter. Hm. Und Orko ist der Erste mehr oder weniger, der es merkt. Ja? Also von daher hat er schon eine Schlüsselrolle, um herauszufinden, was passiert, beziehungsweise halt, ne, er ist der Erste. Aber im Großen und Ganzen könnte das Hörspiel vielleicht auch komplett anders heißen außer schwerster Stunde, weil sie versuchen ja die Macht und die Zauberkraft wieder zu finden und die Magie, ja. Von daher, Titel passt nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder ja, Marketing technische Gründe hat, dass jetzt einfach auch mal Orko genannt wird am Cover, um einfach diese Figur nochmal ein bisschen anzuheizen und nichts anderes. Das ist dann letztendlich auch immer eine Begründung, die vielleicht auch zieht. Und man erkennt ja auch hier dann gerade am Anfang, dass es natürlich auch wieder viel mit der Einführung oder der Vorstellung neuer Charaktere zu tun hat. Es wird wieder einiges erwähnt. Einige werden auch erwähnt und haben gar keine Sprechrolle. Hm. Das zieht sich ja auch durch die letzten Folgen. Ja.
Könnte man vielleicht noch eine Erklärung, die mir gerade eingefallen ist, da Orko ja der einzige Charakter ist hier in diesem Hörspiel, der wirklich direkt mit der Macht interagiert, also durch seine eigene Kraft, ja, also die Zauberei und das Beamen. Er auch, als er dann seine Fähigkeiten verliert, unglaublich gebrochen zu sein scheint, also sehr traurig, sehr, sehr emotional belastend, und dann aber am Ende der ist, der sich am allermeisten freut, ja, also von daher gibt es in diesem Bezug schon so eine Konnektivität zum Titel, aber vom gesamten Plot ist es nicht gerade, glaube ich, das Optimalste vom Titel für das Hörspiel, aber ja, so ist es halt mal, ne?
So ist es. Wir haben einige neue Auftritte, beziehungsweise zwei neue Sprecher hier. Einen neuen Charakter, der auch eine Sprecherrolle hat, aber den Sprecher kennen wir schon. Die gehen wir jetzt natürlich wie gewohnt für euch kurz durch, bevor wir dann mit dem Plot beginnen. Also der erste, der hier neu auftritt, ist der Stone da und der wird gesprochen von Lothar Krützner. Der Lothar Krützner ist geboren am 20. November 1926 und ist verstorben am 31. Jänner 2018. Ist also sehr alt geworden und ist seit der Mitte der 70er zumindest in unterschiedlichsten Hörspielen zu hören, wie so oft natürlich in den Europa-Studios ein- und ausgegangen, spricht bei die drei Fragezeichen mit, bei TKKG, bei Asterix und auch bei Tim und Struppi. Und einige könnten ihn auch von der Sesamstraße kennen, da hat er einen Charakter namens Grobi gesprochen, der ein relativ anspruchsvoller Gast im Restaurant ist und ja, ich persönlich kann das jetzt nicht genau einordnen, vielleicht weiß es der eine oder andere von euch, der als Kind gerne die Sesamstraße gesehen hat. Und als Synchronsprecher ist er unter anderem der Commissioner Gordon in der Batman-Serie, das ist der Neil Hamilton und er ist auch der Herb Edelman in Golden Girls, falls ihr diese wunderbare Sitcom noch kennt. Da ist er der Stan, der tritt auch relativ oft auf. An den kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Und ja, einige von euch kennen vielleicht auch die Sopranos und da spricht er den Hash Rapkin und der wird gespielt von Jerry Adler. Mhm. So viel zu Stone da. Der Rockon wird gesprochen von Stefan, und jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen.
Krestschinski,
ja, so will ich es auch interpretieren.
Sehr gut, Krestschinski, und von dem ist ja aus seinem Privatleben relativ wenig bekannt, wobei vom Privatleben haben wir jetzt beim Stone da auch nicht viel preisgegeben können, aber er ist ein fleißiger Hörspielsprecher, hat 132 Rollen gesprochen in verschiedensten Hörspielen, meist Nebenrollen, auch von den 70ern bis zum heutigen Tage. Er lebt noch, und ja, auch er war bei Die drei Fragezeichen dabei, bei DKKG, bei Burg Schreckenstein, und ja, meist, ich habe ein bisschen mir ein paar Sachen angehört, wird er da genauso wie hier als jugendliche Stimme eingesetzt. Also das fällt schon auf. Er hat eine wirklich auffällig jugendliche Stimme, und dementsprechend wird er dann auch immer gecastet. Mhm. Und der King Hiss, den kennen wir schon von der Folge 2, beziehungsweise auch von der Folge 3 und 4, aber in verschiedenen Rollen. Denn das ist der gute alte Henry König, passend zum King Hiss. Und der spricht unter anderem den Goras in Folge 2, und in Folge 3 und 4 spricht er den Geist von Castle Grayskull. Also falls ihr über den Henry König ein bisschen mehr wissen wollt, dann empfehlen wir euch, die Folge 2 anzuhören, denn da sprechen wir ein bisschen mehr über ihn.
Ja, Olli, da eine Frage von mir an dich. Also wenn du bist ja dafür bekannt, dass du wirklich die Sprecher sofort an der Stimme erkennst und auch sofort weißt, okay, das war auch der und der in einer anderen Folge. Hast du, wie du jetzt diese Folge gehört hast, sofort gewusst, wie King Hiss aufgetreten ist? Ja, den kenne ich schon. Das war doch der Geist von Castle Grayskull, bevor es die Gisela Truwe wurde.
Habe ich eigentlich nicht jetzt an der Stimme erkannt, allerdings war es mir noch in Erinnerung, dass wir, weil es auch so ein Name ist, an den man sich einfach erinnern kann, Henry König, war es mir noch in Erinnerung, dass wir damals darüber geredet haben, dass er später nochmal als King Hiss auftreten wird.
Ja.
Da konnte ich mich tatsächlich noch daran erinnern, und von daher habe ich mir die Frage auch gar nicht gestellt.
Ja, hatte ich keine Erinnerung mehr dran, und ich habe es dann eben jetzt bei dir im Handout gelesen, und ich habe dann wirklich nochmal reingehört, und es ist tatsächlich so, ich habe sowohl Goras wie auch den Geist in den Folgen Sturm auf Castle Grayskull und der unbezwingbare Drache noch gut im Ohr. Und es ist wirklich interessant, King Hiss spricht ja natürlich ganz anders, aber man hört ihn trotzdem, man hört dann raus, wenn man es weiß, dass es derselbe ist. Ja. Aber macht er meiner Meinung nach sehr gut, werden wir auch noch drüber reden. King Hiss natürlich ganz anders, ja, als wie ein Goras.
Richtig, ja, ganz genau. Ja, zur Abrundung vielleicht ganz kurz. Beastman wird natürlich auch wieder vom gleichen Sprecher gesprochen, von Michael Grimm. Den kennen wir jetzt schon als neuen Beastman-Sprecher. Mhm. Und hier, finde ich, können wir dann bei der Szene nochmal genauer drüber reden. Ja, hier schießt er den Vogel eigentlich ab. Aber da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist in der Analyse.
Ach, ja.
Okay. Tobi, jetzt haben wir dich kurz mal außen vor gelassen, und das hast du vielleicht dafür genutzt, dir den Plot nochmal durchzulesen. Denn du hast gesagt, du würdest so nett sein, als Lektor der Masters Comics uns den Plot vorzulesen, und weil ich es so lustig gefunden habe und weil es auch sehr gut zusammengefasst wurde, habe ich mir erlaubt, dieses Mal nicht selbst den Plot zu schreiben, sondern möchte ganz gerne hier auf einen Kommentar verweisen, beziehungsweise werden wir den jetzt einfach ganz frech vorlesen, und zwar einen Kommentar, den ich auf hörspielland.de gefunden habe, Dort wurde er veröffentlicht und den hat ein sogenannter Jonas geschrieben. Und zwar schon am 1. August 2006 um 19.27 Uhr, wer es genau wissen will. Und der Tobi, der hat jetzt, glaube ich, schon mal noch einen Schluck getrunken und die Bühne ist jetzt für dich frei.
Die Masters sitzen fröhlich um ein Lagerfeuer und Orko zaubert so erfolgreich wie selten zuvor. Ein einziges Tischfeuerwerk an Knalleffekten. Alle wiegen sich vor Lachen, als er zum großen Finale ausholt. Doch der Plan, den Thronfolger zu entmützen, misslingt. Im Moment, als die Kappe verschwinden soll, donnert es, aber es passiert nichts. Man-at-Arms ist schnell mit einer Erklärung zur Stelle. Was ist? Kannst du nicht mehr zaubern? Orko ist angefressen und verzieht sich in die Büsche, als zwei Kometen einschlagen, die sich aber als freundliche, Grillfleisch schnochende Felslinge from Outer Space heraus und vorstellen. Stonedar und Rockon können sich anschließend auch direkt für Speis und Drang revanchieren und den Masters helfen, einen der üblichen Überfälle der bösen Mächte abzuwehren. Alles kein Problem, außer für Adam, der auf der Suche nach Orko feststellen muss, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich in He-Man zu verwandeln. Nun passiert der ganze übliche Vierlefanz mit Hilfe der beiden Steinkasper, gelangt man ins Land der Grauen, aber auch nur, weil der bescheuerte Beastman mit seiner enttäuschenden Ersatzstimme sich verplappert. Und ob ich weiß, dass der Hexenturm im Land der Grauen steht? Also auf, in einer ultimativen Kraftprobe beweist Adam, dass er auch weiß, wo der Bartel den Most holt und spannt ein Katapult. Die Grauen leben in einem Magierland und bauen ewig lange an ihrem Hexenturm rum. Zur Zierde stellen sie ein Katapult daneben, was rein zufällig auf den Turm zielt. Und weil das noch nicht blöd genug ist, besteht die Todesprobe daraus, das Katapult zu spannen. Was sie davon haben, ist klar. Adam schafft es, spannt das Katapult. Und wenn so ein Katapult schon mal gespannt ist, dann kann man es auch abfeuern. Der Turm zerbricht und enthüllt einen riesigen Totenschädel. Offenbar ist es den Grauen gerade jetzt gelungen, den Turm fertigzustellen und mit ihm einen gewissen Zauber zu organisieren. Signiert He-Man nach der wieder geglückten Verwandlung.
Wunderschön. Also, ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du deine Kinder schlafen legst, sehr, sehr lange brauchst. Denn sie hängen bestimmt genauso an deinen Lippen, wenn du ihnen noch eine gute Nachtgeschichte vorliest, wie wir es gemacht haben und auch unsere Zuhörer wahrscheinlich. Und da kann man auf keinen Fall wegknacken. Also ja. Super gemacht, ja. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sensationell. Aber ich werde mir wirklich deine Comic-Vorlesungen jetzt auch regelmäßig anhören. Wirklich super.
Dankeschön. Ja,
und wirklich eine sehr, sehr humorvolle Zusammenfassung. Ich finde das auch schön, diese Formulierung. Genau jetzt ist der Turm fertig geworden und sie haben es geschafft, einen gewissen Zauber zu organisieren. Habe ich auch nicht gewusst, dass man Zauber organisieren kann. Aber ja, man weiß ja nicht viel über das Land der Grauen. Dort werden die Zauber organisiert.
Ja, die gibt es da vielleicht irgendwo beim nächsten Rewe oder so zum Organisieren, kann man sich schnell mal einen holen. Ja. Nein, super zusammengefasst, nimmt auch schon einiges vorweg, was wir hier in der Analyse jetzt auch für euch besprechen werden.
Ja, dann starten wir los, oder, mit der Analyse?
Ja, und zwar geht's los, sehr friedlich im Schlosspark. Der Chrissy, der wird das speziell genießen, falls er die Folge hört. Denn jetzt, wo er so lange in der dunklen Höhle war, da ist er froh, wenn er endlich mal wieder so eine schöne Schlosspark oder Garten, in dem Fall ist es tatsächlich der Schlosspark-Szene, sich reinziehen kann. Und ja, an einem so besonders milden und schönen Abend, ja, da kann man gut Product Placement machen, würde ich mal sagen. Denn so startet die Folge. Also wird mal gleich mal alles aufgezählt, wer da alle mit dabei ist, wer da alle am Feuer sitzt. Mhm. Und Ich glaube, Mossman ist dabei, oder?
Weißt du, was mir da auch aufgefallen ist, in dieser ja, überschwänglichen Idylle? Auch Horst Naumann ist so idyllisch wie nie. Er singt geradezu. Also so viel weiche Melodie in seiner Stimme habe ich bei ihm selten gehört. Also er leitet wirklich so ein mit so einer Sprachmelodie. Orko schwebte vor ihnen und trieb seine Späße. Er zauberte. Und irgendwie so ist mir wirklich aufgefallen, weil das kennt man von Horst Naumann. Oder ich zumindest habe es so noch nie von ihm gehört. Aber
Ja,
passt zur Szene.
war gut drauf, der
Ja?
gute Horst Naumann, auf jeden Fall, ja. Ja, und er zählt sie alle auf. Ram-Man, kann ich mich noch erinnern, war dabei. Also viele oder einige, die dann auch gar keine Sprechrolle haben. Aber ja, ist ja auch okay so. Also dürfen sie auch machen und ist auch schön, wenn die alle mit am Feuer sitzen. Freut mich irgendwie auch, wenn Mossman und Ram-Man da dabei sind. Ja, und dann geht's los. Der Mützenzauber. Das ist der erste Punkt, über den ich mit euch reden wollte. Und das machen wir jetzt auch. Was ist euch bei diesem Mützenzauber, Tobi, aufgefallen?
Also ich frage mich, warum er gerade jetzt die Mütze wegzaubern wollte, aber ich habe da tatsächlich jetzt so von meiner Seite aus gibt es da jetzt keinen wirklich konkreten Punkt. Ich habe mir zwar eine Notiz gemacht, aber die passt vielleicht eher so im Dialog, wenn wir drüber sprechen. Es gibt jetzt nichts, was mir extrem aufgefallen wäre, außer dass Adam halt diese Mütze auf hat, die er sonst nie aufgehabt hat, scheinbar. Also ich kann mich zumindest mal nicht erinnern, dass er
Stimmt, ja.
eine Mütze auf hatte und Tila sagt ja auch, diese Mütze lässt Adam wie einen verträumten Dichter statt wie einen Prinz aussehen. Ja, also er dichtet ja sehr viel und ist ja, aber das mit der Mütze fand ich dann schon etwas außergewöhnlich, warum er jetzt gerade am Lagerfeuer diese Mütze aufhat. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist. Man hat wahrscheinlich einen Grund gesucht, um irgendeinen Zauber
Und die
machen.
gab es ja auch so nie wirklich, oder? Also bei der Toyline sowieso nicht als Accessoire, aber auch bei den Comics. Ich habe zumindest Adam jetzt nie mit einer Dichtermütze in Erinnerung.
Nein, das auf keinen Fall. Ich wollte jetzt auch gar nicht im Speziellen jetzt die Mütze als Objekt behandeln, sondern es einfach diese Szene auch,
Ja.
die da,
Klar, die
sag
Szene.
ruhig, weil falls dir da was Spezielles aufgefallen ist.
Nein, also was, ich finde die Szene gut, also war, finde ich, sehr gelungen, wiegt einen einfach so in Sicherheit, gute Laune, alle lachen und so weiter. Und wirklich gut gelungen. Was mich gestört hat, war dieses Gelächter im Hintergrund wie bei einer Sitcom. Ist euch das aufgefallen? Das war nämlich auch immer dasselbe Standardgelächter, das da eingespielt wurde. Das hat, finde ich,
Nein,
nicht
das waren
gepasst.
bestimmt Ramen und Mossman. Das
Ja, aber es war nicht so gut gemacht wie bei anderen Szenen, wie bei der Konferenz der Bösen zum Beispiel, wenn da im Hintergrund ein bisschen Gemurmel stattfindet. Und das war irgendwie, hat mir nicht so gut gefallen, aber ansonsten super Szene. Also
Ja,
Man
fand
at
ich auch.
Arms ganz großartig und ja, und auch Orko macht das gut. Also habe ich gut umgesetzt gefunden. Und wie gesagt, man geht da raus aus der Szene und man wird ja rausgerissen. Direkt.
Ja, aber bevor man herausgerissen wird, Dieter, mir ist nämlich auch noch was aufgefallen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar ist nicht nur Orko dann verstimmt, weil der Zauber ja nicht gelingt, sondern auch die Musik. Und zwar hört man das sehr deutlich eigentlich, dass die Musik, die während des Zaubers sozusagen diesen Zauber untermalt und die Zauberer begleitet, dass die verstimmt ist. Und so. Und da merkt man auch, dass es eben nicht funktioniert. Und es gibt auch kein Glöckchen dieses Mal. Also, das ist mir tatsächlich gleich aufgefallen. Ah, okay, da stimmt was nicht. Und das haben sie auch sehr, sehr gut transportiert mit diesem Zusatz, mit dem Auslassen des Glöckchens und dieser verstimmten Musik, ja. Aber dann hast du schon
richtig
gesagt.
Das ist ja sogar Thiele aufgefallen, dass kein Glöckchen erklingt. Das
stimmt, genau. Ja, ja, eben. Wenn es ihr auffällt, dann muss es mir auf jeden Fall auch auffallen.
Und das mit der Musik haben wir tatsächlich ja in diesem Hörspiel mehrmals. Also das Studio hat hier sehr, sehr stark mit Musikelementen gearbeitet. Die Verwandlung von He-Man oder die missglückte Verwandlung von He-Man, aber dann auch natürlich am Ende, als er sich dann verwandelt, wo die richtige Verwandlungsmusik, das ist ja halt ein bestimmtes Musikstück, was da kommt, aber in diesem Hörspiel arbeiten sie mehrmals tatsächlich mit diesen verzogenen Musikstücken, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist sehr gut gemacht, das gefällt mir außerordentlich gut tatsächlich in dem Spiel.
Gut gemacht ist auch der Übergang dann in die nächste Szene, ja. Weil der ist total fließend und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Plötzlich geht's eben los von dieser Idylle, plötzlich die Gefahr, die Kometen kommen. Scheinbar ist es eine Gefahr, wir wissen, es sind natürlich Stoner und Rockon, die zu uns gehören, zu uns Guten. habt ihr das auch so erlebt, Tobi, dass das sehr stimmig ist?
Absolut, also dieser Übergang von diesem wirklich sehr friedlichen, unterhaltsamen Abend, dann dieses missglückte Zauberstück, wo man dann schon merkt, da passiert irgendwas und dann dieser Knall und wo dann gesagt wird, was, ich glaube, der Oton war irgendwie, was ist das? Und dann kommen die Kometen, da sind Kometen, sie stürzen auf uns herab. Also das war wirklich so vom Frieden zum, jetzt haben wir Angst um vielleicht sogar unser Leben, großartig choreografiert, würde ich fast schon sagen. Das war sehr, sehr gut, hat mir super gut gefallen.
Mhm. Ja, mir auch. Also der Auftritt der Felslinge war voll okay. Mir geht es in der Folge ein paar Mal so, dass ich wirklich so Parallelen gezogen habe zu früheren Folgen. Also auch hier diese Szene.
Ja, mir auch, Dieter. Mir auch. Das freut mich, dass du das sagst. Das wollte ich auch sagen, aber erläutere weiter.
Also bei dieser Szene habe ich auch sofort Folge 3 Sturm auf Castle Grayskull in Erinnerung gehabt, wo sie auch so fröhlich bei einem Bankett zusammensitzen und dann auf einmal hört man im Hintergrund ein Heulen und die Höllenhunde kommen.
Ja.
Damals wirklich eine Bedrohung und diesmal, ja, gut umgesetzt, einfach am Anfang diese Angst und Panik, die sich dann Gott sei Dank nicht als Bedrohung herausstellt.
Ja,
genau. Total, ja, und ich finde es auch voll super, wie He-Man, Man at Arms und Thieler hier diesen Vorgang beschreiben. Das hat mich wiederum zum Beispiel an Sternenstaub erinnert. Man kann sich hier total gut reinversetzen und es sich vorstellen, wo sie dann zu den Felsen sozusagen, zu den Kometen hingehen und wie wir es auch bei uns im Intro ein bisschen gemacht haben oder wo wir Bezug drauf genommen haben. Ah, was ist da los? Ah, okay, es öffnet sich und
Das dauert ja
ähnlich wie bei Sternenstaub, wie Man at Arms und Thieler da am Anfang der Folge auch die Situation beschreiben. Ja. Wie der Sternenstaub von der Decke rieselt. Das hat irgendwie dieses Gefühl wieder in mir ausgelöst. Und das war schön.
Ja, stimmt. Wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber mir ist halt auch aufgefallen, es dauert wirklich gefühlt mehrere Minuten, wie sich zuerst Stone da aufklappt und dann Rockon, weil eben Thieler und Man at Arms, Orko, alle beschreiben irgendwie so, was sie sehen.
Genau. Ich finde das
wahnsinnig zelebriert.
Ja, ich finde das großartig gemacht. Bei dieser Szene, wo die Felslinge wirklich so ihren ersten, nach dem Absturz, nach dem Einschlagen, wo sie sich öffnen, auch die Geräusche, das Geröll, ja, dieses Krachen, dieses Auseinanderbrechen eines Steins, die Umschreibung, du kannst dich wirklich, wenn du die Charaktere noch nie gesehen hast, also nicht weißt, wie die aussehen, kannst du dir ziemlich genau vorstellen, wie Stoner und Rockon aussehen könnten. Und das ist so gut umschrieben. Das ist wirklich so ein, auch wenn es gefühlt lange dauert, finde ich, das ist ganz, 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 ganz großes Kino, wie sie da den Zuhörer in diese Szene reinholen und du eigentlich vom Gefühl her als Zuhörer wirklich genau weiß, was da passiert. Das ist super gut gemacht.
Mhm. Genau, auch man merkt auch, sie haben Respekt. Sie haben Respekt vor diesen unbekannten Elementen. Es könnte ja auch eine Waffe von Skeletor sein. Richtig. Das wird, also ganz großes Kompliment hier an die Sprecher. Ja. Und ja, genau. Und dann öffnen sie sich eben und die Felslinge werden eingeführt. Jetzt haben wir da ja eigentlich eh schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, gibt es da von eurer Seite noch was zu ergänzen jetzt über das Einführen der Felslinge an sich?
Ja, vielleicht, da ist mir eine Kindheitserinnerung eingefallen. Und zwar, als ich zum ersten Mal, ich glaube, es war Stone da, als Kind bei einem Freund gesehen habe, habe ich zuerst mal gesagt, das ist doch keine Masters-Figur, sieht ja ganz anders aus. Also wirklich, für mich war das am Anfang, ich habe sie nicht als, ja, als wirklich klassisch von den Masters identifiziert. Für mich waren sie als Kind schon irgendwie sowas wie ein Fremdkörper in der Toyline, aber ich finde auch das passt ja dann auch zu dieser Origin. Ja, sie kommen ja nicht von Eternia, sondern sie landen eben da, sie fliegen als Kometen durchs All. Auch das wird hier gut erklärt, finde ich.
Ja, ganz genau. Super. Guter Einwand, beziehungsweise, ja, du hast vollkommen recht, ja, sie sind eben Fremdkörper, ja, und dementsprechend, aber gut, es beginnt natürlich jetzt auch die Zeit, wo die Figuren auch immer komplexer werden.
Genau.
Tobi, ich meine, du bist bei den Waves und so ein bisschen mehr drinnen als die da und ich, aber ich glaube, das stimmt schon, was ich da sage, oder?
Ja, man muss natürlich ein bisschen so auch jetzt die Stoner und Rockon sind natürlich sehr außergewöhnliche Figuren von dem, was man natürlich so jetzt sich als klassische Masters-Figur vorstellt. Aber das hat ja auch einen Hintergrund. Damals, als die Figuren geplant worden sind und es hat ja auch alles so eine gewisse Zeit, bis dann so eine Figur wirklich auf den Markt kommt. Da wollte man natürlich ein paar ja, Interessen oder ein paar anderen Franchises wie den Transformers entgegenwirken. Das ist ja genau diese Transformationsgeschichte. Und deswegen sind natürlich auch ein Stück weit diese Felslinge mit entstanden, beziehungsweise man hat sie dann gebracht. Sie haben ein komplett anderes Aussehen. Sie kommen nicht von Eternia. Das ist für mich alles schlüssig. Ich fand die als Kind auch cool, obwohl ich gemerkt habe, die haben nicht so die Muskeln. Aber ich fand die ultra cool mit, wenn du die aufklappst mit diesen ganzen elektronischen Bauteilen, dann hast du so ein Stück Körper mit dabei. Ich fand das total faszinierend und ich bin heute noch großer Fan von denen. Und ich glaube, gerade was man hier, die Einführung der beiden Charaktere, ich glaube, man hätte es tatsächlich fast nicht besser machen können. Das ist super, super gut gelungen. Und auch die Rolle, die sie in diesem Hörspiel einnehmen, die finde ich super gut. Aber da kommen wir bei einigen Szenen natürlich dann nochmal drauf, denke ich. Aber ich finde das, finde ich super, ja.
Das Einzige, was mich ein bisschen rausgenommen hat, war hier wieder Teela, die dann eben wieder anfängt, auf Adam loszugehen. Hätte man in dieser Szene absolut nicht gebraucht. Finde schade, dass man auf das scheinbar nicht mehr verzichten kann, aber das gehört irgendwie offenbar mittlerweile dazu. Naja. Aber ja, Stone Don Rockon kommen aus dem Weltall, ihr habt es gesagt, und sie sind hungrig. Sie sind hungrig. Und was machen hungrige Steine, wenn sie auf einem Planeten wie Eternia landen? Sie wollen zuerst mal ein Stück vom Braten und ein bisschen was zum Trinken.
Ja,
Das
da
ist
habe ich
natürlich schon
mir
eine.
gedacht,
Ja,
also
bitte.
ich glaube mir nicht arms, oder nein, Adam fragt ja, ja, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Und Stone da antwortet so viele Fragen auf einmal. Werde ich das nächste Mal auch probieren, wenn mich der Grenzbeamte fragt, so wenn ich wieder mal über die deutsch-österreichische Grenze fahre, so woher kommst du, wer bist du? Viele Fragen auf einmal. Habe ich lustig gefunden, ja. Und ja, aber sie zeigen damit halt auch gleich, sie sind freundlich gesinnt und sie wollen zuerst mal sozusagen eine persönliche Beziehung aufbauen. Also nimmt einfach diese ganze Spannung, die vorher schon drin war, in der Szene dann auch wieder raus.
Ja, genau.
Ja,
Es wird wieder entspannt.
sie haben ja auch eine lange Reise hinter sich gebracht, ne? Also
Ja,
ich kann mir
klar.
dann schon vorstellen, dass du da ein bisschen Hunger hast.
Okay, also auch Steine essen, braten und trinken Wein.
Ja.
Liebe Leute, der He-Man, der geht jetzt auf die Suche. Der Orko hat sich ja vorher, wie sein Zauber nicht funktioniert hat, dann auch ja, verzogen und He-Man geht auf die Suche. In dieser Szene, ich habe da einiges gefunden, über das ich ganz gerne reden möchte, aber ja, Tobi, ich lass dir jetzt mal da frei, deine Möglichkeit, irgendwie was loszuwerden.
Mhm. Er findet ja Orko tatsächlich dann auch relativ schnell im Hörspiel. Klar, was soll man da auch großartig dann in einem Hörspiel noch außen herum erzählen? Und auch da ist mir wieder aufgefallen, dass Orko unglaublich verletzt ist, unglaublich traurig. Also er hat ja, Orko ist ja dafür bekannt, dass manchmal der ein oder andere Zaubertrick nicht ganz so optimal funktioniert. Also er ist ja durchaus Zauberleid gewöhnt, aber jetzt so seine ganze Kraft zu verlieren, hat mir so ein bisschen auch, wenn ich ihm so wirklich zuhöre, wenn ich die Kopfhörer auf habe und ich höre so richtig in diese Stimme, sie ist sehr leidlich, ja. Und dann sprechen sie, dann kommt dieser Überfall. Das geht relativ schnell, für mich aber jetzt nicht irgendwie verwunderlich, also weil, ne, das, weiß ich nicht, also das passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, ansonsten hätte man ja gar nicht rausgefunden, dass He-Man sich auch nicht verwandeln kann. Also dass wirklich etwas, eine große Erschütterung der Macht da vorhanden ist. Und weil, wenn die Braten essen, wird sich Adam wahrscheinlich nicht verwandeln. Also brauchte man da schon irgendwie eine Szene. Und dieser Überfall, der dann war von den Evil Warriors, der passt natürlich ganz gut, damit Adam sich da schnell verwandelt. Und auch da war natürlich wieder das Thema mit der Musik, wo sie ganz bewusst die Musik eingesetzt haben im Hintergrund, um dieses, um diese ja fehlerhafte Verwandlung, also Nicht-Verwandlung von Adam, nochmal zu untermalen, fand ich toll.
Mhm. Ja, kann ich absolut bestätigen. Ist mir auch aufgefallen, also Orko, der Sprecher, jetzt muss ich überlegen, Matthias Grimm ist Orko, nicht Michael, ja. Grimm. Macht das wirklich wahnsinnig gut, einfach zuerst eigentlich ablehnend verärgert, wie He-Man ihn findet, so, ja, lass mich in Ruhe, mir fehlt gar nichts, und dann hört man aber wirklich diese tiefe Traurigkeit so raus, als Adam ihn dann gut zuredet, ein ganz, ganz starker Dialog, also habe ich auch wirklich mitgelitten mit dem armen Orko, man merkt in seiner Stimme, er ist wirklich zutiefst verzweifelt. Und ja.
Genau, und He-Man ausnahmsweise kein Machtschädel, sondern eigentlich ein sehr sensibler und sehr positiv verstärkender Freund für Orko.
Ist ja der Adam, nicht der He-Man. Der ist natürlich sehr einfühlsam, sehr empathisch, und der sagt, aber Orko, du. Genau, ja.
Da hast du natürlich vollkommen
recht. He-Man hätte gesagt, Orko, heul nicht rum, komm, wir fliegen jetzt nach Grayskull.
Naja, auf jeden Fall hat Orko sage ich schon, Adam trifft ja da auf Gringer, während er Orko sucht, und lockt ihn da mit einem Fisch. Scheinbar hat er irgendwo in der rosaroten Westentasche immer einen Fisch eingesteckt. Da frage ich mich schon auch wo. Aber sei es drum. Und Gringers Entspanntheit, für mich ein absolutes Highlight. Also das muss ich jetzt hier natürlich schon auch nochmal hypen, denn das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie gechillt dieser Gringer hier schon wieder ist in dieser Szene.
Absolut,
sehr,
ja.
Sehr, sehr lustig. Ja.
Ist mir auch aufgefallen, fast schon philosophisch, oder, sagt er, ich könnte immer schlafen. Das Leben ist anstrengend genug. Also einfach die Tatsache, dass man lebt, das ist ja schon anstrengend genug.
Ich fand das auch gut von dieser kompletten Relax-Zeit. Ne? Also der Gringer wird ja super genial immer gesprochen. Und als er dann den Fisch kriegt, dann so, ja, her damit. Ja, so richtig so, du merkst so, wie ihm das Wasser im Maul zusammenläuft. Ja, in diesem Dialog. Also richtig, großartig gemacht. Ganz, ganz toll, ja.
Ja, Jochen Serent ist der Sprecher, ein ganz, ganz großartiger Sprecher, der das wahnsinnig gut macht. Also wir sagen es ja immer wieder, aber in der Situation auch möchte ich hier auch nochmal meinen Respekt vor der Leistung von Jochen Serent hier aussprechen. Witzig habe ich es auch gefunden, dass He-Man den Orko im Gartenhäuschen sucht. Das wollte ich auch noch erwähnen. Das stelle ich mir halt dann auch so bildlich vor, wenn er so durch den Garten geht. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, da vielleicht im Gartenhäuschen? Nein.
Ja.
Oder hinterm Busch? Ah, da ist er. Gringer findet ihn dann.
Ja, für Kinder passt das gut. Da hat eben auch der Schlossgarten vom Königspalast hat einfach auch so ein kleines Gartenhäuschen. Ja.
Ja.
Ja, Tobi, du hast es schon angeteased. Der Angriff von Webster, Treeglops und Too Bad findet statt. Und der kommt scheinbar ja ziemlich aus dem Nichts und ist auch irgendwie random. Du hast es aber jetzt schon ein bisschen relativiert und hast gesagt, ja, es ist schon okay, es passt schon. Magst du da noch mal einhaken?
Ja, wie soll er denn sonst sein? Also ich glaube jetzt nicht, dass die Evil Warriors dann vorher einen Brief schicken und sagen, hey, wir greifen euch jetzt an. Also das kann ja nur aus der Überraschung quasi herauskommen, ne? Und irgendwann und vor allem dann halt auch, wenn man es nicht erwartet. Also wenn ich mich jetzt in Skeletors Lage versetze, dann plane ich einen Angriff oder einen Überfall. Und ja, wann mache ich den? Also gut, ich glaube jetzt nicht, dass da ein großartiger strategischer Plan, der ist jetzt halt dann passiert, während sie halt in dieser Situation waren zu essen, beziehungsweise Adam halt dann Orko gefunden hat. Ich fand es jetzt aber, also ich finde es für den Plot, finde ich es überhaupt nicht verkehrt, weil solche Angriffe kommen ja ohne Ankündigung aus dem Nichts für die Angegriffenen. Also für mich passt das ganz gut.
Ja, die brauchten jetzt einfach einen Grund, damit Adam sich in He-Man verwandeln kann. Also ja, das auch, war auch, meiner ja. Meinung nach die Motivation, weil ich sage mal, was schon unüblich ist, dass wir haben ja bisher noch gar keine Szene mit Skeletor gehabt. Also bisher waren wir nur bei unseren Helden in der Stadt Eternis und ich sage mal, ist unüblich, dass man noch so gar nichts von Skeletor mitbekommt, was der in dieser Folge für Pläne schmiedet und dann bereits ein Angriff der Bösen kommt. Aber wie gesagt, das war hier einfach notwendig, um auch darauf hinzuführen, ja, auch Adam kann sich, auch ihm fehlt die Magie, auch ihm fehlt die Zauberkraft, er kann sich nicht in He-Man verwandeln.
Und wie habt ihr die Kampfgeräusche im Hintergrund erlebt? Das, ich habe dabei, du weißt noch, Dieter, beim letzten Mal hat der Skeletor auf seinem Monitor gegeifert, wie er die Teela da irgendwie erlebt hat. Und das hat ihm irrsinnig getaugt. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er dieses Mal auch irgendwie dem Triglops eine Kamera übers Auge geklebt oder so, weil so wie die Teela da stöhnt bei dieser Kampfszene, das hätte dem Skeletor sicher auch wieder gut gefallen, oder?
Ja, aber Skeletor hört man hier nicht irgendwo im Hintergrund.
Hört man nicht
oder?
Geifern? Nein, diesmal nicht.
Ja, also die ganze Kampfszene ist halt schon, die ist jetzt nicht im Vordergrund. Im Vordergrund bleibt einfach Adam, der versucht, sich zu verwandeln. Und für mich war die Kampfszene jetzt auch nicht irgendwie so bedrohlich, weil ja, die Kämpfe im Hintergrund, Teela sagt dann Stone da und Rockon helfen ihnen, sondern es, ja, also der Kampf passiert so ein bisschen nebenbei, zentral bleibt einfach weiterhin Adam, der, ja, und das ist ja wirklich, jetzt erlebt Adam seinen Orko-Moment, er kann sich nicht in He-Man verwandeln. Und da ist Norbert Langer, macht das auch sehr, sehr gut in dieser Szene. Also das kaufe ich ihm ab, auch voll ab, dass sie da jetzt wirklich, ich sag mal, ja, verzweifelt, beängstigt ist, dass, ja, das ist mir noch nie passiert und was mache ich jetzt? Habe diese Szene auch wirklich sehr, sehr gut gefunden. Bis jetzt muss ich wirklich sagen, alle Szenen wirklich top und ein unglaublicher Aufbau der gesamten Story.
Richtig. Norbert Langer transportiert das hier wirklich speziell gut, vor allem in der quasi nächsten Szene, wo er dann merkt, er kann sich nicht verwandeln, möchte in die Schlacht sich mit einbringen und bekommt aber dann natürlich wieder eins drauf von Teela. Und dann sagt er ja, Teela stellt ihn zur Rede und sagt, wo warst du, während wir gekämpft haben? Und er transportiert es erst nicht gut, dass er schnell improvisieren muss. Und er sagt so, der Mond, so silberklar, spiegelt sein Antlitz, er hat gedichtet und dann fällt ihm das gerade so ein. Und das finde ich vom Norbert Langer sehr gut gemacht, wie er da dieses Improvisieren gut in seinem Acting sozusagen transportiert. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Nein, der ist ja dann sofort wieder in seiner Adam-Rolle drin. Das haben wir auch schon öfters diskutiert. ist jetzt, also wer ist jetzt wirklich der grundlegende Charakter? Ist das Adam oder He-Man? Weil wir öfters gehört haben, ja, der die Rolle des Prinzen spielt und so weiter. Aber vorher, eben in den Dialogzeilen vorher, da hört man Adam wirklich als eben in seiner Heldenrolle. Und dann, als ihn Teela konfrontiert, ist er sofort wieder drin in dieser gespielten Rolle. Ja, ich bin doch nur der verträumte Prinz und so weiter. Also wie gesagt, ganz sehr gut gemacht, wirklich, wirklich großartig.
Ja, und der Man at Arms, der alte Veteran, der beruhigt dann die Situation sehr schön. Also auch ein Moto-Dad, der Man at Arms, und zwar der von Teela, und er sagt, ja, Nun, nicht so aufgeregt, Teela. Es ist ja nichts passiert. Stone und Rockon haben uns bewiesen, dass sie unsere Freunde sind. Ich finde, es ist wichtiger, dass wir ihnen danken, als dass wir uns über Adam beklagen. Oder Moto Dad, was sagst du, Tobi? Das ist doch mal wahre Pädagogik hier.
Ich habe tatsächlich heute eine ähnliche Szene in meinem Real Life gehabt, also mit Moto, mit meinem Beitrag. Und ich habe in einem Beitrag einen Vergleich gemacht, wo mir bewusst war, dass dieser Vergleich sicherlich dem einen oder anderen aufstoßen könnte. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und ich habe dann von einem Menschen, den ich unglaublich schätze, eine Nachricht bekommen, Tobi, ich glaube, dass das so ein bisschen drüber war. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und es ist tatsächlich so. Ich habe zwei Sachen in einen Vergleich gestellt, die man sicherlich auch vergleichen kann. Und habe eine nicht optimale Wortwahl genommen. Also es war jetzt nicht unter der Gürtellinie oder so. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Was Man at Arms da gemacht hat, wir sollten also nicht schlecht jetzt über Adam reden, sondern wir sollten uns freuen, dass Stone da und Rockon uns geholfen haben. Also diese Situation, die zu kritisierend ist, vielleicht aus Teelas Sicht heraus, ja, sollten wir wandeln in eine positive Kommunikation. Und tatsächlich habe ich das dann auch angewandt. Ich habe meinen Beitrag editiert. Ich habe tatsächlich auch dazu geschrieben, weil ich das sehr transparent finde, warum ich das gemacht habe, dass ich den editiert habe. Aber es ist eine sehr, sehr ähnliche Situation. Denn ich finde, gerade, wir sprechen ja oft über Moral bei Motu, ja, gerade aus Filmation heraus und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir die Hörspiele uns nicht nur als Unterhaltung anhören, sondern wenn wir die Hörspiele wirklich ganz tief anhören und raushören und rausanalysieren, was für starke Aussagen da hinten dran sind, dann können wir unglaublich viel für unser Leben auch mitnehmen. Und das ist eine der Szenen, die man mitnehmen kann in sein Leben und kann sagen so, hey, es gibt Situationen, die sind nicht gut, aber versuche sie wenigstens in deiner Kommunikation und in deiner Herangehensweise in das Positive zu drehen. Und das finde ich ein ganz, 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 also ich weiß nicht, ob es so geplant war, wenn, dann Chapeau, und ansonsten auch Chapeau, weil da steckt unglaublich viel Aussagekraft hinten dran, die sehr wichtig ist in der heutigen Zeit tatsächlich. Umso mehr und damals wahrscheinlich schon wichtig war.
Das hast du wunderschön gesagt und ja, es fällt tatsächlich auf. Es ist sehr, sehr angenehm und hat auch mir ein positives Gefühl gegeben, diese Szene. Ja, und bevor wir in die nächste Szene auf Snake Mountain gehen, wollte ich noch sagen, wir haben ja in vergangenen Folgen schon oft uns darüber beklagt, dass gerade bei den Guten eigentlich die schlechten Szenen sind und bei den Schlechten die guten Szenen sind. Und gerade mit den tollen Sprechern der Evils, natürlich ist da auch viel mehr Spielraum, wenn du einen bösen Charakter verkörperst und Pasetti macht immer seinen Teil super. Aber jetzt muss ich hier fast sagen, es beginnt die Folge ein bisschen abzufallen und da war wirklich jetzt der Teil von den Guten wahnsinnig stark. Und auf Snake Mountain geht es jetzt los. Ist natürlich schon auch ein bisschen jetzt dann dem Beastman auch geschuldet, dass es natürlich ein bisschen abfällt. Aber auch Pasetti, ich weiß nicht genau, wie ihr das empfindet, ist nicht mehr ganz so enthusiastisch möglicherweise irgendwie dabei, wie es noch früher war. Ich weiß nicht, ist das ein Gefühl? Vielleicht ganz kurz jetzt noch, wenn ich da eure Meinung noch einholen kann. Dieter, wie empfindest du das?
Ja, also kann ich nachvollziehen. Also einerseits natürlich geschuldet, wenn wir an alte Folgen zurückdenken, wo wir eben neben Peter Pasetti in in Andreas van der Maiden gehabt haben als Trapjaw, Christian Rode als Beastman, auch der Peter Lackenmacher war immer gut, da war halt auch von die Sprecher her irgendwie viel mehr Potenzial da. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Und bei Skeletor ist mir auch aufgefallen, Olli, also es kommt ja jetzt auf Snake Mountain dieser erste Auftritt von King Hiss, der wird sozusagen, der stellt sich Skeletor vor. Und Skeletor ist irgendwie ganz auffällig so gespannt auf den, der jetzt kommt. Er ist ja nahezu respektvoll und zuvorkommend King Hiss gegenüber. So kennen wir Skeletor eigentlich gar nicht. Also, dass der jetzt wirklich so interessiert ist und ja, auch den so auf Augenhöhe begrüßt, mehr oder weniger. Und noch dazu passt es nicht, weil er ja dann eigentlich erklärt, ja, er braucht ihn gar nicht, ihn und seine Schlangenkämpfer, denn er weiß ja schon, dass er diesmal nicht kämpfen muss. Also war auch jetzt vom Inhalt her ganz interessant, was weiß Skeletor zu diesem Zeitpunkt, denn er sagte wirklich explizit, er weiß, dass er nicht gegen He-Man kämpfen muss, er wird auch so die Macht erlangen. Also, ja, richtig, sehr spannende
fast
Geschichte.
Irre relevant, wie der Hans Krankl sagen würde.
Ja, irre und relevant, weil vielleicht hat der Skeletor von Mahler doch ein bisschen mehr erfahren, als wir als Hörer von der letzten Folge mitbekommen haben. Oder Skeletor hat endlich einmal die richtigen Schlüsse aus der Folge 6 im Kerker Skeletors gezogen. So, Adam und He-Man, da muss es irgendwo einen Zusammenhang geben.
Ja, da können wir dann auch später noch die Parallele ziehen. Tobi, was sagst du zu prinzipiell zu meiner These hier und auch zum Auftritt von King Hiss?
Also zu Skeletor, es ist schon so, dass die alten Sprecher von den anderen Evils, ich glaube, ganz, ganz viel zur Gesamtszenerie dazu beigetragen haben. Und wenn du dann halt starke Stimmen hast, und Passetti ist natürlich ein unglaublicher Sprecher, ja, aber wenn dann halt die Sprecher wechseln und die Stimmen sind nicht mehr ganz so stark. Ich meine, Beastman ist ja in dieser Folge, also das ist ja, es ist nicht schön, ich sag's mal so. Aber das ist natürlich, und wir wissen das alle aus unserem eigenen Leben, wenn du jemanden hast, der dich mitzieht, ja, und bei Sprechern ist das nun mal die Stimme, bei Joggern sind es halt die Beine und die Ausdauer, ja, und ja, und dann hast du jemanden, der dich nicht mehr so mitzieht, wo du dich gegenseitig hochspielen kannst, ist das so. Ich muss aber dazu sagen, mir hat der Skeletor trotzdem gefallen. Er war ja nicht schlecht, deswegen. Okay?
Nein, das kann man auch niemals sein als Passetti.
Genau. Es ist halt einfach ein grandioser Sprecher. Und mir hat diese ganze Szene mit dem Erscheinen von King Hiss, fand die Atmo fand ich richtig toll. Ich fand Skeletor, er hat auf mich sehr in einer gewissen Art und Weise entspannt und er hat sich sehr überlegen gefühlt manchmal, ne? Also auch mit dem Satz, wo King Hiss gesagt hat, ja, wir sind da, um zu kämpfen, und er hat gesagt, ja, nein, aber nicht um die Macht von Eternia, die fällt mir quasi in den Schoß, ja. Und das hat er mit einer solchen Überzeugung und Lockerheit in Anführungszeichen gesagt. Den King Hiss finde ich einfach großartig. Ich finde auch die Umschreibung von King Hiss, die war nicht so gut wie Stone Da und Rockon. Sie war kürzer, ja, sie war nicht so detailreich, aber sie war für mein Empfinden super gut gemacht. Gerade wenn du auch das Bild von King Hiss noch vor Augen hast, aber selbst auch da wieder, wenn du es nicht hast, kannst du es dir sehr gut vorstellen. Und ich finde die Stimme und auch die Stimmeffekte, die eingesetzt wurden, also ne, dieses schlangenmäßige Sprechen, hat mir sehr gut gefallen. Also für mich passt der King Hiss super gut von der Stimme.
Und auch Horst Naumann tut wieder seines dazu, denn er beschreibt ihn recht gut, soweit ich mich erinnere, Dieter, oder?
Ja, genau, das ist ja das, was ich gemeint habe eben, ne? Mit dem Schuppenartigen, ja. Und so. Also das ist wirklich total.
Genau, ja. Okay. Ja. Genau. Wobei ja, ich jetzt, ich habe schon ein bisschen vorgehört in die nächste Folge rein, Olli. Da gibt es eine ganz großartige Szene, wo Mossman von King Hiss angegriffen wird, wo er ihn meiner Meinung nach super gut beschreibt. Also da kommt auch nochmal diese, ja, diese Gefährlichkeit von King Hiss rüber und einfach auch dieses Überraschende und dieses, wo auch unsere Masters sagen, boah, sowas haben sie noch nie gesehen, ein Mensch, der dann seine Hülle abwirft und dann auf einmal ist er nur mehr Schlangen. Also King Hiss und die Schlangenmenschen, die ja bisher in der Hörspielserie nicht vorgekommen sind, die werden jetzt hier angeteased beziehungsweise eingeführt und die bieten natürlich sehr, sehr viel Potenzial. Wie das ausgenutzt wird, werden wir dann in den nächsten Folgen auch besprechen, lieber Olli.
Genau, das ist das Gute, dass wir natürlich schon wissen, diese Einführung von King Hiss, dass die in diesem Hörspiel schon passiert, auch wenn die Szene an sich irrelevant ist, dass man ihn hier schon einführt und erst im nächsten Hörspiel dann wirklich handeln lässt, ist ja jetzt nichts Schlechtes. Das ist ja eigentlich sogar was Tolles oder auch was Gutes. Dann kann man sich schon mal an den Charakter gewöhnen. Und ja, können wir uns drauf sozusagen einigen, dass das passt. Und das auch natürlich, da bin ich bei dir, Tobi, King Hiss super gesprochen und interpretiert wird. Absolut. Habe ich als Kind schon sehr, sehr gern gemocht, wie er hier gesprochen wird. Nicht so gut gesprochen, das haben wir schon gesagt, wird Beastman von seinem neuen Sprecher. Und ja, da müssen wir jetzt auch drüber reden. Also so lustig es war, früher mit Christian Rohde diese Beastman-Szenen zu hören und auch diesen leicht vertrottelten Charakter hier, den man hier einfach aber auch nur lieben musste, so beginnt man ihn jetzt eigentlich nur zu hassen oder abscheulich irgendwie zu finden, denn das ist einfach nur noch schlecht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ja, ich
Wobei,
gebe da gleich mal an euch das Wort.
aber Olli, nur ganz kurz, da sind wir jetzt schon vor der Burg, oder? Wo Beastman auf Orko trifft, weil er hatte ja, glaube ich, ja genau. Ja, möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr länger kommentieren. Also schade, dass man den Beastman jetzt nur mehr sozusagen als Witzfigur hinstellt. Und wenn er jetzt so angelegt wurde von HG Francis, halt einfach nur mehr als der Tollpatsch unter den Bösen, dann passt die Stimme wieder. Aber einfach schade, weil Beastman ist halt einer der wichtigsten Kämpfer des Bösen oder der Bösen, einer der wichtigsten Helfer Skeletors. Und schade, wie er sozusagen jetzt verkommen ist zu einer Witzfigur.
Tobi, was hast du noch für
Ja,
Worte?
ich
Oder fehlen dir
bin
Worte?
gerade so ein
Fehlen dir die
bisschen.
Worte?
Ja, also ich muss dazu sagen, selbst wenn er als trotteliger Charakter jetzt dann angelegt wurde, finde ich die Stimme einfach total unpassend. Und auch wie sie gespielt wird. Ja, also das eine ist ja die Stimme und was ein Sprecher mit der Stimme macht oder was er kann. Ja, das sind so ein paar natürliche Dinge, die halt einer Stimme mitgegeben wurden von Natur aus. Da kann man nur bedingt was machen. Ich glaube, das Problem, was ich mit dieser Stimme habe, also gerade in dieser Szene, wo Beastman dann auch Orko verrät, was passiert ist und was hier, ne, und das Geheimnis quasi preisgibt, das ist so albern und das ist so tatsächlich blöde gemacht, wo ich sage, so Stimme hin oder her, mit der Stimme, mit der Stimmfarbe, wie das so schön heißt, könnte ich ja sogar noch umgehen. Aber das ist. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wirklich extrem albern und es ist tatsächlich überhaupt keinem Charakter von Masters of the Universe mit diese Stimme oder diese, wie es gesprochen wird, ja,
Ja.
gerecht. Das
Schlechte Szene,
ganz,
schlecht
ganz, ganz,
interpretiert.
ganz,
Ich
ganz
glaube,
schlecht,
so kann
aber
man es
halt
ja
auch dann
runterbrechen.
dadurch extrem legendär. Also das muss man dazu.
Ja, schon,
Also
ja, das
das
schon.
ist
Aber
halt ist so furchtbar.
wenn man sich denkt, also nämlich dem Sprecher an sich, dem Michael Grimm, das ist ja das Merkwürdige hier auch, der Krakor, den er ja auch spricht, ja, bei der Folge Der feurige Eisvogel, da spricht er den Krakor ja eigentlich sehr gut. Ich meine, wenn ihr euch da zurückerinnert, wenn er so sagt, aber das kannst du nicht. Da passt das super, ja. Aber, ja, aber als Beastman nicht so. Das Einzige,
aber was weißt ich mir aufgeschrieben
habe, ist, die beiden Grimms treffen aufeinander. Der Michael Grimm und der Matthias Grimm. Das ist natürlich schon legendär.
Ja, aber weißt du warum, Olli, dass man dem Krakor das abkauft und dem Beastman nicht? Der Krakor tritt halt wirklich als Bösewicht auf, der sagt böse Sachen, ja, und da merkt man sofort, der will was Böses. Meiner Meinung nach ist die Szene auch irgendwie schlecht gescriptet, da muss ich vielleicht doch dem HG einen Vorwurf machen, weil sie quatschen ja zuerst mal nur belangloses Zeug, also wie... wie wenn sie sich gerade an der Bar getroffen hätten, so, ja, hätte ich fast vergessen, ich vergesse immer alles. Ach so, wirklich? Und, also, wenn jetzt, man muss sich ja vor Augen führen, das sind ja zwei Gegner, die da aufeinandertreffen, Orko und Beastman, die haben ja in den Folgen vorher gegeneinander gekämpft. Und dann so ein belangloses Gequatsche, das passt einfach nicht. Und deshalb passt, ja, die ganze Szene einfach nicht.
Ganz genau. Beastman hat sogar schon mit der Elektronenpeitsche nach ihm geschlagen. Ja. Und Orko sagt, du könntest mich treffen.
Wobei man ja aber gerade jetzt in den Hörspielen öfters Szenen vorfindet, wo die absoluten Todfeinde, ob das jetzt in dem Falle Orko und Beastman oder He-Man und Skeletor, immer wieder Szenen haben, wo sie ganz normal miteinander sprechen. Ja, das gibt es ja, das ist ja nicht das erste Mal. Ich muss auch dazu sagen, es gab ja für mich auch, es ist zwar ein anderes Hörspiel, aber Mantisaur fand ich furchtbar auch. Um nochmal eine andere Stimme zu geben. Ich finde, diese Stimme von Mantisaur passt überhaupt nicht zu dieser riesen Heuschrecke. Also bei Krakor, da hat das für mich gepasst. Es war für mich nicht optimal, aber Mantisaur wäre dann tatsächlich auf meinem Platz 2, wo es für mich in der Empfindung nicht ist. Aber der Beastman ist halt einfach nur furchtbar. Kann man nicht anders sagen. Ja. Bei allem
dann,
Respekt.
Dann machen wir da mal den Deckel drauf auf diese Geschichte, auf diese leidige. Aber die Szene an sich hat noch das eine oder andere Besprechenswerte. Erstens möchte ich mal darauf hinweisen, dass das Tor sich nicht öffnet, obwohl es sich bei der vorhergehenden Folge noch ohne Schwert geöffnet hat. Gibt es da von eurer Seite her irgendwelche Einwände oder passt das in dem Fall, weil ja die ganze Magie vielleicht ausgesetzt ist im Gegensatz zur letzten Folge?
Also für mich passt's, weil im Endeffekt in der letzten Folge hatte He-Man nicht das Zauberschwert, aber die Zauberin hat das Tor für He-Man geöffnet. Und dieses Mal mit Magie, nehme ich mal an. Dieses Mal hatte He-Man sein Schwert, aber die Magie fehlt. Und somit, also es muss halt einfach auch das Tor wird geöffnet durch die Magie des Schwerts und nicht durch das Schwert allein. Also so habe ich das jetzt interpretiert.
Genau, ich denke auch diese Schwertberührung, die deute ich als ein wirklich stilistisches Element, ja, um einfach diesen Öffnungsvorgang zu beschreiben. Wir können es ja nicht zeigen. Und ich glaube, oder zumindest so empfinde ich es, dass das eine Anlehnung an das Steinschloss der Burg ist. Also wir haben ja gerade auch aus den Minicomics das Steinschloss, ja, wo man das Schwert reinstecken kann. Und so deute ich das. Für mich passt das. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch in dem, was vielleicht in der Vergangenheit in den Hörspielen war. Ich finde, das passt.
Ja, und passen tut auch, dass der Orko heimschweben muss. Heim in den Palast und bis zum Morgengrauen braucht. Und
du, Olli, entschuldige. Nett. Vorher aber noch, wie He-Man das Tor nicht öffnen kann, da verzweifelt er ja auch sehr stark. Und da kommt dann Skeletors Lachen so im Off, so im Hintergrund.
Ja.
Für mich auch ein absoluter Gänsehautmoment.
Ja.
Da hatte ich auch wieder, da hatte ich das Feeling von früheren Folgen, so wie bei Sternenstaub, wie sie in der Höhle stehen und der Sternenstaub geklaut wird und man hört Skeletor einfach, man hört sein Lachen. Also das war für mich ein super Moment, wirklich ganz, ganz großes Kino. Skeletor, der hier so triumphiert und He-Man, der, oder Adam, der richtig verzweifelt ist. ganz, ganz starke Szene für mich.
Ja, und vielleicht noch, was von meiner Seite aus damit reinspielt, wenn Skeletor da im Hintergrund irgendwie in der Atmosphäre da irgendwo lacht. Das ist für mich, ich habe das als Kind auch und das mache ich tatsächlich auch heute noch so, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Skeletor sie beobachtet. Das heißt, Skeletor schaut zu und dieses Lachen ist nicht das. Das Lachen ist halt auf Snake Mountain, wo er zuschaut und man hat diese zwei Szenen einfach übereinander gelegt. Ich finde es genauso wie du, immer wenn ich dieses Skeletor-Lache höre, kommt für mich so ein Gänsehauteffekt, weil es einfach absolut diabolisch ist und ist großartig. Mhm. Und ja, dann schwebt er halt heim, der Orko, ne? Dann
schwebt er heim.
Kann ja nicht mehr beamen,
Kann nicht mehr beamen, schwebt heim, da wird er auf den Boden der Tatsachen, ja, auf den Boden wird er nicht zurückgebracht, weil er schwebt ja noch, aber dennoch. wenn sie dann zurück im Schloss sind, beratet er mit den Freunden darüber, wie sie denn jetzt in das Land der Grauen kommen. Mhm. Und gut, dass Orko eben seine Finger gekreuzt hat, dadurch kann er das erzählen, kann seine Freunde darüber aufklären, was zu tun ist. Und Rokon hat ja dann die Idee, das Land von oben zu filmen, denn er weiß, die Masters haben gute Fluggeräte und das kommt auch das erste Mal vor, dass die auch scheinbar Videokameras haben. Finde ich eine interessante neue Einführung. Ist dir das aufgefallen, Tobi?
Beim Hören. Also für mich ist es jetzt zumindest von meinem Empfinden her nicht neu, dass die Videokameras haben. Sie haben ja auch Bildschirme, also irgendwo muss das ganze Zeug ja auch aufgezeichnet werden. Ich fand die Idee aber ganz gut mit diesem Aufklärungsflug. Ja, also das ist ja tatsächlich etwas, was gemacht wird. Ne? Es ist ein verbotenes Land, das heißt, man darf da nicht rein. Man könnte jetzt sagen, man darf keinen Fuß darauf setzen, aber man kann ja drüber fliegen und ich glaube, die Aussage war so, damit wir sehen, was dort überhaupt ist. Also sie wollten natürlich wirklich so einen Aufklärungsflug machen, um dann zu gucken, was ist da, was geht da vor sich? Oder vielleicht sehen wir aus dem Flugzeug, nenne ich es mal, aus dem Fluggerät, ja, wo dieser Turm steht und wie wir da vielleicht hinkommen, ohne dass wir entdeckt werden. Also das hat für mich wirklich so diesen Charakter von einem Aufklärungsflug, um dann die Mission zu planen.
Mhm. Genau. Aber geht leider nicht, Dieter, oder? Weil spielt etwas nicht oder das wirkt etwas entgegen, was der Man at Arms hier eingebaut hat in seine Fluggeräte.
Du meinst die Automatik, die automatisch das dem grauen Land ausweicht? Ja. hätte Man at Arms vielleicht auch deaktivieren können und es doch nochmal versuchen können. Aber ja, er hat ja gesagt, die Flugzeuge stürzen dann immer ab, wenn sie über das graue Land fliegen. Genau. Vielleicht hätte man es auch einfach mit Nebel erklären können, ja. Also graues Land, einfach, da sieht man nichts, wenn man drüber fliegt. Aber ist ja nicht so schlimm. Es gab eine Erklärung zumindest.
Man hätte auch Stratos hinschicken können, natürlich.
Aber natürlich.
Der ist auf Urlaub.
Oder sie haben ja gesagt, keiner darf das graue Land betreten. Das ist wahnsinnig gefährlich. Wie immer stellt sich die Frage, wie hat Skeletor es geschafft? Der muss ja auch hingeflogen oder hingewandert sein. Adam stellt die Frage ja auch. Und vor allem nochmal zurück zu dieser Aufklärung. Also Tobi, das, was du gesagt hast, natürlich sehr, sehr gut überlegt. Und das hätten doch auch die Felslinge übernehmen können. Die hätten sich ja mal, noch bevor unsere Helden dann wirklich reingehen ins graue Land, einfach mal runterstürzen lassen können und ein bisschen Aufklärung hinter den feindlichen Linien betreiben können. Aber sie haben dann gesagt, wir gehen gleich aufs Ganze. Stonda und Rokon stürzen sich rein und wir marschieren rein und sagen, ja, wir suchen da zwei Felsen, die abgestürzt sind. Also hier beginnt es wieder ein bisschen konstruiert zu werden, die ganze Geschichte.
So ist es. Die Masters machen sich aber auf den Weg, landen irgendwo an der Grenze zum grauen Land in den Mystic Mountains. Das Geräusch von dem Funkspruch, der da eingespielt wird, der klingt ein bisschen wie die Maschine bei Die Einsteiger. Ist bei Die Einsteiger von Krüger und Gottschalk. Das ist, da könnt ihr mal drauf achten. Ich als großer Fan der Nasenfilme habe das zumindest so empfunden. Ja, und dann sind wir im Land der Grauen. Ich werfe da jetzt mal einfach so die Frage in den Raum, wie gefährlich ist dieses Land dann letztendlich wirklich? Ich meine, ein Pfeil am Rand, das ist eigentlich das Einzige, was abgefeuert wird und die einzige Warnung. Und dann gibt es die Probe, die jetzt zwar schon natürlich schwierig ist, aber dass da alle sterben,
Naja, also zumindest schaffen es die Grauen ja, dass sie die Helden überwältigen. Ich meine, klar, Adam ist nicht He-Man, aber auch eine Man at Arms überwältigt man wahrscheinlich nicht so schnell. Was mich ein bisschen wundert, ist, man könnte sich ja auch so wie Grinch unter einem Busch verstecken, dann sehen einem die Grauen scheinbar nicht, weil den Grinch haben sie nicht geschnappt. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Kinderhörspiel und da darf man jetzt nicht so streng sein. Aber für mich hat es schon gepasst. Also sie waren jetzt nicht in der Lage, zumindest nicht ohne He-Man, sich den Grauen wirklich kämpferisch entgegenzustellen.
Ja, absolut. Und die Grauen haben ja auch nur, ich glaube, 10 Minuten waren es oder so, ne, hieß es, gebraucht, um dieses ganze Team. Und wir haben ja da wirklich die erfahrenen Kämpfer der Guten mit dabei gehabt. Ne? Du hast es ja gerade richtig gesagt, so ein Man at Arms, ein alter Haudegen, kampferfahren ohne Ende, ja, der Waffenmeister. Das ist schon einer, der weiß, was er tut. Und dieser Pfeil, das war halt so ein Schuss vors Bug. Ja, und ich fand, also für mich war diese gesamte Situation vom Eintritt ins Land der Grauen bis hin zur Probe, auch die Probe, ich glaube, da werden wir vielleicht jetzt aber nochmal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Für mich hat das super gut gepasst, und um vielleicht nochmal auf die Frage zu kommen, wie gefährlich ist das Land der Grauen? Ich glaube, dass dieses Land sehr düster ist. Die Grauen werden ja auch als schleierhafte Gestalten beschrieben, ne? Also so alles das, was ja so ein ganz Stück weit auch Ängste schürt, ja, Dunkel, Nebel, Grau, man erkennt es nicht richtig, die Stimmen sind sehr gruselig teilweise, ja, die haben so einen Widerhall mit, und es geht ja da auch um die Todesprobe, also was Fakt ist, du gehst da rein, du schaffst die Probe nicht, Adam wird zerrissen, wenn das Ding zurückschnellt, und die anderen werden umgebracht, also ich glaube, so ganz ungefährlich ist das Land nicht. Von daher hat für mich tatsächlich alles ganz gut gepasst.
Die Stimmen übrigens, Tobi, das passt jetzt gut, wenn ich das noch als kleinen Nerd-Fact dazu droppe, das sind die Stimmen von den Felslingen und Beastmen, richtig. Also von den Sprechern. Ja, genau. ja. Gut, ja, dann werden wir das im Detail besprechen. Adam spannt das Katapult. Wie glaubwürdig ist das? Du, Dieter, hast vorher schon gesagt, Adam spielt He-Man. Nein, umgekehrt, oder?
He-Man spielt Adam die Rolle des Prinzen.
Genau.
Ja, es passt für mich nicht. Es passt für mich nicht, weil, also wenn es einen Unterschied gibt zwischen He-Man und Adam, dann ist es einfach die physische Kraft, ja. Und jetzt wird das Katapult so hingestellt, als wie das ist eigentlich nicht schaffbar. Und dann schafft es Adam, der schwächliche Prinz. Ich meine, ja, ich habe ihn als Actionfigur gehabt. Er hat natürlich dieselben Muckis wie He-Man. Aber trotzdem muss man doch sagen, Adam darf man jetzt nicht rein dasselbe zutrauen wie He-Man, nur weil er auch Muskeln hat. He-Man hat eben auch noch die ganze Zauberkraft. Und insofern, also das passt für mich nicht. Und vor allem, da ist mir auch sofort wieder in den Kopf geschossen, die Parallele zur Folge 7, der Baum der sterbenden Zeit, wo He-Man einen Felsen verschieben muss, Und eine ganz ähnliche Szene, auch von der Atmosphäre her ganz ähnlich, und wo He-Man dann noch schafft, noch sagt, er hat es nur geschafft, eben mit Hilfe der Zauberin von Grayskull, mit Hilfe der Magie von Grayskull. Und ja, und also wenn man das noch im Kopf hat, dann fragt man sich, naja, wie zum Geier soll Adam das ohne Magie und ohne He-Man zu sein wirklich schaffen?
Ja, interessant auch. Nee, ich meine, ja, vielleicht Tobi, möchtest du noch deinen Teil dazu beitragen, bevor ich da wieder ins nächste hinein stolpere?
Also erstmal ist für mich Adam neben noch ein paar anderen Charakteren der schon immer einer der unterschätztesten Charaktere im Ding. Für mich war Adam tatsächlich, du hast es eben angesprochen, er hat große Muskeln, ja, die hat er tatsächlich überall, also aus der früheren Lore heraus. Und für mich war Adam nie ein Feigling und auch nie ein schwacher Charakter. Und wie wir es ja auch in diesem Hörspiel hören, He-Man ist nur doppelt so stark wie Adam, was ja schon bedeutend mehr ist. Ne? Und er hat natürlich die Zauberkraft. Ja, ich glaube, es ist aber nochmal ein Unterschied, ob ich so einen halben Berg als Felsen da rumschiebe oder ob ich halt einen Katapult spanne. Da unterscheide ich schon. Wobei wir immer noch über eine Kinderserie reden, aber wenn wir es schon mal so analysieren. Es ist natürlich der einzige Haken, den ich sehe, man braucht 10 Männer, um das zu spannen, und Adam kriegt es ja. Wir wissen aber ja aus unserer Geschichte, und da denkt natürlich kein Kind drüber nach, dass in außergewöhnlichen Situationen Menschen außergewöhnliche Kräfte entwickeln können. Das ist ja so auch im realen Leben. Und ich, für mich war das, oder ist es auch so zu erklären, dass Adam klar nicht so stark ist wie He-Man, aber er hat Muckis und er hat auch physische Kraft. Und ich denke, wenn du an so einen Katapult gebunden wirst, und wenn das dann zurückschnellt, dann wirst du halt zerrissen, so gevierteilt. Ja. Ich glaube, dann bist du schon in der Lage als Mensch, einfach vielleicht mehr. Und dann haben wir ja die Anfeuerung durch Man at Arms und Orko gehabt, der dann auch noch eine Art Zauberspruch gemacht hat, ja, wo er nicht zaubern kann und so. Also der einzige Punkt, der mir vielleicht nicht ganz so passt, ist, dass am Anfang gesagt wurde, ja, man bräuchte 10 oder man braucht wohl 10 Männer, und die Grauen das ja tatsächlich auch noch bestätigt haben. Ja, aber dass Adam das spannt, das kann ich annehmen. Ja, das kann ich schon tun, ja. Und er ist ja dann auch danach in Ohnmacht gefallen. Also er war wirklich kaputt danach, er war fertig.
Also das ja, für mich gibt es hier nur eine Erklärung, und das ist Man at Arms, der Fitnesstrainer und Drill-Instructor, der einfach ihn anbrüllt, dass Adam einfach weiß, wenn er das nicht schafft, dann wird er so zur Sau gemacht von Man at Arms danach, wenn er nicht gevierteilt wird. Und Man at Arms, kämpfe verdammt nochmal, kämpfe! Und unter anderem sagt er dann auch irgendwann mal, hörst du, wie Skeletor lacht, obwohl der nämlich gar nicht zu hören ist.
Genau,
ja. Extra nochmal. Das heißt, er hat ihn da auch nochmal motiviert mit dem schlimmsten aller Bösewichte, der lacht über richtig dich. Und das hat er sich natürlich nur ausgedacht, weil meine Damen weiß, dass der in Wirklichkeit gar nicht lacht.
Ja.
Und so hat er ihn zur Höchstleistung getrieben, richtig, und nur so kann ich mir das
erklären. Genau. Also das kommt natürlich noch dazu, ne? Also diese Motivation durch seine Freunde und durch diese, genau, absolut. Ja.
Während er beim Felsen verschieben ja eher ein bisschen gehemmt ist. Ich weiß nicht, He-Man, schaffst du das und so?
Ja, und da auch alle gesagt haben, ruhig, ihr müsst ruhig sein. Kannst du dich erinnern, Olli?
Es
muss ganz leise sein, He-Man muss sich konzentrieren. Absoluter Quatsch. Natürlich brauchst du da so einen Drill-Instructor, der dich da richtig anpeitscht. Ja? Ganz, ganz großartig vom Karl Walter Thies. Ja. Nein, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Und Tobi, Adam ist eine unterschätzte Figur. Ja, stimme ich hundertprozentig zu. Es gab ja schon eine Folge, wo Adam sehr im Mittelpunkt stand. Die Folge Angriff der Magier, 17 war das, glaube ich. Aber da hat Adam eben mit Köpfchen gewonnen und jetzt nicht mit physischer Kraft. Also das hätte mir jetzt aus Erwachsenensicht, hätte mir das gefallen, wenn es halt hier auch so, wenn Adam die Möglichkeit gehabt hätte, hier mit Köpfchen, sage ich mal, die Probe zu bestehen und jetzt nicht durch eine übermenschliche Kraftanstrengung. Mhm.
Ja, es ist nicht ganz rund, ne? Also so, aber ich kann sie trotzdem noch annehmen. Also, ne? Also es ist ganz, ja, ganz rund ist es natürlich auch, nicht.
Ja.
Klar. Ja, stimmt schon.
Es wird allerdings natürlich eben auch schon in, weil du vorher über die Folge 6, also im Kerker Skeletor gesprochen hast, da könnte er natürlich, wenn er diese Stärke hätte, auch einfach die Stangen, die Kerkerstangen verbiegen und raus wieder gehen, beziehungsweise wird hier auch das eine oder andere Mal von ihm selbst auch angesprochen, ich bin halt nicht He-Man und ich bin halt eigentlich schwach und auch ängstlich und wenn man hier die Parallele zieht, passt es natürlich ganz und gar nicht, aber es entwickelt sich und in dem Fall haben sie es halt so gelöst.
Genau.
Ja,
war ja 20 Folgen vorher im Kerker Skeletor. Du, Adam, hat
trainiert.
Auch eine Wandlung.
Genau.
Trainiert, ja.
Genau. am Trainingsplatz. Ja. Und ja, wenn dann jetzt Skeletor nochmal mit einer Ratte aus den Teersümpfen zusammenstecken würde, der wird die fertig machen.
Stimmt, ja, wir wissen ja, es gibt den Trainingsplatz. Genau. Richtig.
Sehr schön.
Na gut, was auf jeden Fall ein Fehler ist, und ich glaube, da sind wir uns alle einig und auch alle, die dieses Hörspiel mit uns mitgehört haben, denen ist das sicher aufgefallen. Adam fällt in Ohnmacht, erholt sich wieder, verwandelt sich dann in He-Man und das in Anwesenheit der Grauen und der Felslinge. Das ist natürlich ein Fehler im Plot. Ja, sagt ihr da, habt ihr da eine Meinung dazu? Dieter, was sagst du dazu?
Ja, Fehler, also das haben wir uns ja schon ein- oder zweimal gefragt, wo hat sich Adam jetzt genau verwandelt, dass es kein anderer mitbekommen hat. Ich überlege jetzt gerade, war das nicht bei welcher Folge, war das vor kurzem auch, wo wir uns das gedacht haben. Aber ich sage mal, ich interpretiere das Land der Grauen halt einfach so, ja, so wie es auch Horst Naumann beschreibt, düster, schattenhaft und so weiter. Und dann ist er halt irgendwo hingegangen, irgendwo hinter einem Felsen oder in so einen Nebelschwade hinein und hat sich dort verwandelt. Ich sag mal, wenn man jetzt glauben mag, dass Adam sich auch ohne viel Blitze aus dem Himmel und so weiter verwandeln kann, dann könnte das eine Erklärung sein. Wenn man sich natürlich denkt, so wie man das aus den Comic-Verfilmungen kennt, was da alles abgeht, wenn Adam sich verwandelt, ja, dann wird's schwierig, sich heimlich zu verwandeln.
Gibt es denn mehrere Comic-Verfilmungen? Ich kenne nur eine.
Naja, oder die...
Du meinst die Filmation-Serie,
Die Filmation-Serie, ja. Ja.
Natürlich.
Genau. Aber da wäre es auch schwer gewesen, oder Olli, auf der Yacht, auf der Seeadler beim feurigen Eisvogel, wo er ins Zimmer geht und sich verwandelt. Wenn da so ein Blitz aus dem Himmel dann in die Kajüte einschlägt, kommt auch nicht gut.
Ja. Sehr gut.
Richtig. Ja. Tobi, was sind deine Gedanken zu dieser Szene?
Es ist nicht das erste Mal, dass er seine Identität preisgibt. Auch nicht in den Hörspielen tatsächlich. Hat er vorher auch schon mehrmals seine Identität preisgegeben. Spider der Monsterspinne, glaube ich, sogar dreimal, wenn ich es richtig weiß, jetzt aus dem Kopf. Also zweimal auf alle Fälle. Und wir erleben diese Art und Weise, dass He-Man oder Adam, wer auch immer, immer wieder auch in späteren Interpretationen von Mass of the Universe, ja, ob das jetzt Comics sind oder bis hin zu Revelation, ja, dass die Identität von Adam aka He-Man immer wieder ein Thema ist, wo sie preisgegeben wird. Von daher habe ich keinen Schmerz damit und natürlich stellt sich die Frage, wo hat er sich verwandelt? Absolut, aber das ist fast schon Lore, ja, dass die Identität von He-Man immer mal wieder so angeteasert wird oder gezeigt wird oder ich meine, ne, Spider, ich habe es gerade eben angesprochen, da sagt er im Beisein von Teela was über seine Eltern, also über das Königspaar und das ja mehrmals. Also ich meine, Thiela müsste es eigentlich wissen, ne? Aber das, damit wird immer wieder gespielt seit 40 Jahren. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, man kann es natürlich, wenn man sagt, es ist eine Geheimidentität und es wissen nur die drei oder zwei oder wer auch immer, dann ist es natürlich ein Fehler. Aber ansonsten finde ich, weil es sich durchzieht durch 40 Jahre Moto-Geschichte, frage ich mich, was steckt eigentlich dahinter, warum es immer wieder kommt und immer wieder damit gespielt wird.
Unser Moto-Dad relativiert es, genauso wie unser Man-at-Arms vorher, das mit den Steinmenschen noch als positiv verwertet hat. Das ist schön. Da hast du vollkommen recht, natürlich. Nehmen wir mal so. Mhm. Also der Adam darf sich schon mal auch in den Nebelschwaden verwandeln und wir sind damit im Reinen. Letzte Szene spielt sich dann wieder zurück im Ballast ab. Dass sich Skeletor zurückzieht, wird leider nur von Horst Naumann erzählt. Das ist ein bisschen schade, das kommt sehr oft zu kurz, das wissen wir mittlerweile. Und auch wissen wir, dass die Thieler wie immer im Unklaren gelassen wird. Dieses Mal ist es aber auch wieder schwer zu verdauen, denn es ist irgendwie eh egal, dass sie fragt zwar kurz nach, aber dann lässt sie sich sofort ablenken, als Orko diesen Wein herbeizaubert und sie lacht und die ganze Neugier, die sie vorher gehabt hat, ist vergessen. Das unabhängig davon, dass sie natürlich wieder bei der Action sozusagen nicht mit von der Partie war, in der Männerpartie, was auch schade ist, könnte man sie ja durchaus auch mitnehmen. Du, sehr Thieler, oberflächlich wieder gelöst, leider.
Du, vielleicht hat Thieler auch gar nicht so viel Interesse, genau nachzufragen, weil dann fragt vielleicht der Man-at-Arms auch nochmal genauer nach. Du, wie war das letzte Folge mit dem Essen oder mit dem Schwert, das ich geschliffen habe?
Ja, genau.
Nein,
ja.
Nein, Quatsch. Also, ja, zwei Punkte, die ich eben schade finde. Skeletor zieht sich ganz einfach zurück. Es kommt zu keinem Kampf mehr zwischen He-Man und Skeletor. Ja, Zeit war einfach aus, aber es wird mittlerweile zur unschönen Gewohnheit, dass Skeletor einfach rein durch das Erscheinen von He-Man dann schon abhaut, obwohl er doch diesmal mit King Hiss einen starken neuen Kämpfer an seiner Seite hätte. Also ein bisschen schade. Aber haben wir vorhin schon gesagt, King Hiss wurde halt jetzt mal eingeführt, hat aber noch keinen wirklichen Part bekommen. Ja, und die Auflösung von der ganzen Sache, also dass man jetzt gar nicht mal, also dass man gar nichts darüber erfährt, wer dieser Riese eigentlich war, der so einen gewaltigen Totenschädel hinterlässt und dass man da nicht, das könnte man ja mit zwei, drei Sätzen erwähnen, einfach mal ansprechen, ja, vielleicht war das einer von den, was auch immer, für Magiern oder von den Riesen der Vergangenheit und hat mich oder hätte mich als Kind ein bisschen ratlos zurückgelassen, aber kennen wir auch von anderen Folgen, dass einfach nichts aufgelöst wird.
Ganz genau. Ja, auflösen werden wir das Ganze mit unserem Fazit, würde ich sagen. Zumindest die Schlüsse, die wir daraus gezogen haben, werden wir auflösen. Einige Fragen werden wir trotzdem leider so stehen lassen müssen. Aber da werde ich jetzt gern mal damit beginnen. Also, was mir hier auffällt, ist etwas, das gar nicht mal besonders viel mit oder gar nichts mit dem Plot zu tun hat. Es gibt bis auf die Beastman-Szene sehr wenig Klamauk dieses Mal. Also im Gegensatz zu vielen anderen Folgen, wo sich immer wieder klamaukige Szenen durch den Plot mischen, ist es hier eigentlich beschränkt auf diese eine. Oder vielleicht auch noch am Anfang, wo Orko zaubert. Aber sonst ist es eher eine ernsthafte Folge, finde ich. Man muss sich natürlich hier die Frage jetzt wieder stellen, wie du schon dir gesagt hast, kennt Skeletor die Zusammenhänge um Grayskull und He-Man? Das wird immer deutlicher, diese Frage. Mhm. Und wird natürlich auch weiter im Unklaren bleiben. Der Plot finde ich, haben wir auch schon gesagt, fängt gut an, wird aber bei Weitem nicht ausgeschöpft. Da wäre viel, viel mehr drinnen gewesen. Es gibt eben die offenen Fragen, wie du schon gesagt hast, um den Schädel, um den Machtschädel im Turm überhaupt. Was ist mit dem Hexenturm? Woher kennt ihn Skeletor? Was weiß? Wie kommt Skeletor überhaupt in die Situation, das ausnützen zu können? Das wäre schon ganz interessant gewesen, hier auch noch eine kleine Vorgeschichte sozusagen zu erfahren. Ansonsten haben wir ja schon sehr, sehr viel abgehandelt während der Analyse. Es ist teilweise eben nicht ganz logisch und wir haben versucht, das für euch ein bisschen zu erklären, was wir davon halten. Aber ja, also was ich mir hier, Entschuldigung, dass ich da jetzt so zum Stocken komme, ich habe jetzt über mein Fazit gelesen. Es ist tatsächlich eigentlich schon alles während der Analyse angesprochen und gesagt worden. Von daher reiche ich hier jetzt den Stab weiter. Tobi, magst du vielleicht mit deinem Fazit weitermachen?
Ja, gerne. Also, ich glaube auch, dass wir in der Analyse schon sehr viel gesagt haben. Dennoch, vielleicht zusammenfassend, also das große Problem bei den Hörspielen ist ja immer ein sehr abruptes Ende. Ja, ob das jetzt ein Endkampf ist, dann schlagen die Schwerter zweimal dagegen und dann, ne, also es geht ja alles sehr schnell. Ich möchte aber vielleicht dazu noch einen Satz sagen. Ich habe vor einer gewissen Zeit, habe ich mal eine Diskussion, face-to-face, also zu zweit eine Diskussion geführt, also auch richtig im Gespräch, und ich habe so eine Theorie. Ich glaube, den Machern ist es nicht darum gegangen, das große Finale zu machen, sondern es war, deswegen haben wir ja auch immer diese kurzen Enden, ne? Jetzt ist Skeletor, haut einfach ab und so weiter, sondern ich glaube, der Fokus war immer, weil es sich so durchzieht, immer auf der Reise, auf diese Heldenreisen oder auf den Content und die Endkämpfe, die dann wirklich zwei Schwertschläge gedauert haben teilweise, und dann pup, ja, hat He-Man gewonnen gehabt. Die waren immer relativ kurz. Also das, was man eigentlich als großes Finale betrachtet, war ja meist, sagen wir mal so, wirklich kurz. Von daher ist das ein bisschen schade. Die Folge an sich hat mir immer unglaublich viel Freude bereitet, bis auf die Beastman-Sache. Das war zwar der einzige Klamauk, aber der hat auch gereicht tatsächlich. Also Beastman hat in dieser einen Szene tatsächlich für die ganze Folge volle Arbeit geleistet. Ansonsten finde ich das eine gute Folge, nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber eine gute Folge, weil sie in den kleinen, feinen Nuancen für mich einfach wirklich gut passt. Sei es die abgestimmte Musik, sei es die Sprecherleistung, also das Überraschte, als Adam sich verwandelt hat, und dann dieser Atem, der dann in der Stimme mit dabei war, dieser etwas Aufgeregte. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Folge und ich höre sie immer wieder gerne. Sie passt bis auf wenige Kleinigkeiten und ich denke, absolut empfehlenswert.
Ja, schön. Alles klar, ja, vielen Dank. Dieter, was sagst du zu der ganzen Folge?
Ja, also das Thema, dass die Helden ihre Magie verlieren, und zwar wirklich alle, von Orko angefangen, dann über He-Man, auch der Geist von Castle Grayskull, der nicht da ist, also das Thema ist top. Das ist wirklich enorme Spannung zu Beginn enorm gut gemacht. Hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen und wirklich hat bei mir zu Gänsehaut geführt, ja. Mhm. Auch die Charaktere, die man eingeführt hat, die Felslinge, King Hiss, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Bei mir fällt dann wirklich das Hörspiel ein bisschen ab, da wo man die Seite umdreht, da kommt nämlich dann genau der schon angesprochene Orko-Beastman-Dialog, und ab dem Moment beginnt es auch wirklich ein bisschen zu leiden. Also was mir eben da nicht gefallen hat, ist, wie der Spannungsbogen dann aufgelöst wurde. Haben wir schon angesprochen. Adam, die sozusagen, wie er das auflöst mit seiner Überanstrengung. Auch die Felslinge, die dann halt einfach ja gegen den Turm geschleudert werden. Das, klar, ist ein Kinderhörspiel, aber es war ein bisschen einfach dafür, wie sag ich mal, wie bedrohlich das Ganze vorher aufgebaut wurde. Was mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat, war Skeletor, war mir einfach zu viel im Abseits. Gut, ist jetzt auch nicht das erste Mal, war auch bei vorherigen Folgen so, wenn gerade, so wie du gesagt hast, Tobi, wenn sie sich auf einer Reise befinden und wenn der, wenn auf dieser Reise sie da schon einige Gefahren oder sich Gegnern stellen müssen, dann hat Skeletor irgendwie keinen Platz mehr. Trotzdem habe ich es gerade in dieser Folge habe ich es besonders schade gefunden, eben weil Skeletor vorher einfach mit diesem Lachen im Off vor Grayskull und so Gänsehautmomente hervorgerufen hat. Ja, und zu den Sprechern, da muss ich sagen, wirklich ganz, ganz großartig, also Man at Arms und Cringer in mittlerweile gewohnt, in gewohnter Bestform, die sind super, besonders herausstechen für mich Norbert Langer und Matthias Grimm, also Hiemen und Orko, die bewegen sich so gut in ihrer jeweiligen Emotion, das finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Und ja, auch Henry König als King Hiss. Also Sprecher wirklich top. Die Felslinge haben mir, da gefallen mir die Sprecher zwar nicht so gut, aber es passt natürlich. Also ja, alles in allem sehe ich es auch so. Eine empfehlenswerte Folge, die extrem stark beginnt, aber dann leider, je länger sie dauert, einfach auch nachlässt.
Vielen Dank, lieber Dieter. Vielen Dank, lieber Tobi. Es ist soweit. Das Todesranking.
Das schwerste Ranking, nämlich wirklich.
Ich muss euch sagen, ich gebe dieser Folge jetzt nach unserer Besprechung einen Punkt mehr als vorher, denn es ist wirklich sehr, sehr Positives herausgearbeitet worden. Vielleicht sind wir heute auch alle sehr wohl gestimmt, diese Folge. Vielleicht ist es auch die Anwesenheit vom Tobi, der als Moto-Dad uns da mit Besonnenheit ein gutes Vorbild ist. Und von daher gebe ich dieser Folge statt einer 6 eine 7.
Ja, du, geht mir genauso. Ich habe es jetzt auch nach oben korrigiert um einen Punkt, nachdem Man at Arms gesagt hat, jetzt lasst uns doch nicht immer jammern, lasst uns auf das Positive blicken, und da gab es wirklich genug in dieser Folge. Ich bin trotzdem bei einer 6 von 10 möglichen Punkten.
Ja, Tobi, jetzt, hast du auch dir ein Ranking zurechtgelegt?
Ja, ich tue mir immer sehr schwer damit. Ich schwanke zwischen einer 7 und einer 8. Ich könnte auch eine 6 geben, aber das wäre der Folge meiner Meinung nach nicht gerecht, nur weil der Beastman verkackt hat. ansonsten, ja, ich glaube, ich gebe ihr der Folge eine schlechte 8, also kurz vor der 7, weil ich die Geschichte und den Hintergrund einfach grandios finde. Also das wir haben es auch im neuen Cartoon quasi, haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Plot. Ja, die Macht geht weg, ja. und Eternia ist Gefahr. Das haben wir da zum ersten Mal in so einer ähnlichen Konstellation gehört, und das finde ich eine große Sache. Wäre dieses Hörspiel ab der Hälfte, ja, es ist ja, da ging's schnell, ging alles schneller und dann war es halt ganz, ganz flott, wäre das da so gut weitergegangen, wie sie gestartet hat, hätte das Ding eine glatte 10 von mir gekriegt. Aber deswegen kriegt's eine schlechte 8, weil eine 7 tut mir dann persönlich ein bisschen weh. Also eine schlechte 8.
Wir locken das ein. Genau. Und werden das natürlich am Ende, nach der letzten Folge oder bei der letzten Folge, wahrscheinlich gibt es dann noch eine Bonusfolge, wo man dann auch Durchschnittsranking veröffentlichen werden.
Genau.
Genau.
Wo wir dann mal beleuchten werden, Olli, was du dann aus der Emotion heraus bewertet hast, wenn wir das dann mal gegenüberstellen. Was, auf der Folge eine 5 und auf der eine 10? Gibt's doch nicht.
Ja. Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe.
Ja. Nein, aber Tobi, das unterstreiche ich. Also diese Folge, das Thema ist super. Das wäre wirklich, jetzt im Nachhinein ist mir eigentlich jetzt erst geschossen, es kommen ja jetzt wieder so zusammenhängende Folgen. Also das wäre wirklich ein Thema gewesen, das hätte man auch auf 2 Folgen ausdehnen können. Einfach mit so einem Cliffhanger. wo sie zwar eine Gefahr überstehen, aber die Magie noch nicht zurück ist, wäre super spannend gewesen, da das einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auszubauen, die Geschichte. Aber können wir uns nicht aussuchen. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende vom heutigen Review.
Ja, ich würde wahnsinnig gerne noch mit euch stundenlang weiter nerden und hoffe auch, dass wir das vielleicht nochmal wiederholen können mit unserem wunderbaren Gast, dem Moto-Dad Tobi. Aber jetzt an dieser Stelle soll es für heute mal gewesen sein. Und deswegen möchte ich mich natürlich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, lieber Tobi, dass du unser Gast warst, dass du uns mit deinen tollen und besonderen Gedanken hier auch nochmal zu Höchstleistungen gebracht hast. Und sag mal schon voraus oder vorweg, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unterstützt auch den Moto-Dad Tobi bei seinen Videos. Schaut sie euch an, liked sie, kommentiert sie, und das sollt und könnt und macht ihr ja auch, Gott sei Dank, bei uns. Die Community ist super, vielen Dank dafür, die wächst und wächst. Und wer bei Spotify dabei ist, kann gern auch nochmal 5 Sterne vergeben. Und ja, wie gesagt, Tobi, vielen Dank, dass du da warst von meiner Seite. Dieter, vielleicht du noch, und dann darf sich der Tobi
ja,
darf sich der Tobi verabschieden.
Also hat mich sehr gefreut, war wirklich wieder mal super toll und wirklich eine schöne Sache, das Review wieder gemeinsam mit einem Gast aufzunehmen, war sehr, sehr bereichernd. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich gerne auch wieder mal mitmachen.
Ja, danke für die Einladung. Es war eine tolle Podcast-Aufzeichnung, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bin gerne mal wieder dabei, wenn ihr mich dabei haben wollt, und kann einfach nur sagen, danke für diese schönen Stunden, die wir jetzt heute Abend verbringen durften. Und ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, danke an alle Zuhörer fürs Zuhören und unterstützt das Projekt auf alle Fälle weiter, damit wundervolle Analyse-Podcast-Sendungen von den beiden Jungs hier kommen. Die machen das großartig. Vielen Dank.
War doch nicht seine schwerste Stunde, Dieter. Gott sei Dank, Glück gehabt. Gut, Tatsache. Dieter, dann habe ich für dich mir eine Frage überlegt. Und zwar, lieber Dieter, was hättest du denn lieber? Ein gemischtes Eis, und zwar, pass auf, Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere, Mokka und ein Glitzerpistazie oder lieber ein leckeres Hyperraumeis?
Da muss ich jetzt überlegen. Du, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Was hast du für Sorten?
Ja, wir sind ja erst bei 2 Stunden. Sehr, sehr gerne. Ich hätte Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Aber auch im Gegensatz zu Spencer und Hill, ein Glitzerpistazie.
Ja, und das Hyperraumeis, oder? Mhm. Ja, da muss ich so sehr ich auch Mokka mit ein Glitzerpistazie liebe, aber in dem Fall muss ich ganz klar zuschlagen, ich nehme das Hyperraumeis, das wird noch extrem wichtig werden.
Gute Wahl, und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören bedanken, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Hörer, es hat uns gefreut, seid uns gewogen, bleibt uns gewogen, hört mal wieder rein, denn wir werden auch noch weitere Hörspiele reviewen, und wie ihr mittlerweile hoffentlich wisst, und bitte merkt euch das, Eternia wird nicht untergehen, auch wenn die Kometen einschlagen. Und wenn Eternia doch vielleicht mal untergehen sollte, dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es hier bei E-Mans Machtschädel.